Wir haben euch heute eingeladen zu einer Podiumsdiskussion und möchten die Diskutanten kurz vorstellen.
Ich beginne mit Jule. Jule ist Studentin und Camperin an der EZB. Sie ist dort sehr aktiv und eigentlich seit Anfang an dabei.
Erik kommt von der jungen IG Metall, hat 2009 die Kampagne Operation Übernahme erfolgreich in Frankfurt umgesetzt mit mehreren tausend Jugendlichen. Genauso wie vor kurzem im September hat die junge IG Metall einen großen Aktionstag mit 20.000 Leuten zum Thema Übernahme im Betrieb in Köln veranstaltet.
Alexis Pasidakis zu meiner Seite kommt aus Frankfurt und wohnt in Berlin, wenn ich das richtig verstanden habe. Er ist Mitglied im Rat von ATTAC und seit Anbeginn der globalisierungskritischen Bewegung aktiv.
Kommen wir zu dem letzten auf dem Podium. Es ist Tino, den ich auch schon aus langjähriger gewerkschaftliche Arbeit kenne, ein politischer Aktivist seit über 10 Jahren hier in Frankfurt, der Politologie studiert hat, aber nicht vollendet hat und Mitinitiator von Occupy Frankfurt ist und hier als Einzelperson natürlich spricht. Einige werden einen Diskutanten vermissen. Ich habe ein Schreiben bekommen von unserem Jörn. Ich werde es kurz vorlesen. Er wäre gerne gekommen, aber wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, ist es für ihn derzeit nicht einfach, öffentliche Stellungnahmen zu machen. Es ist sehr schade, weil Jörn engagiert sich seit Beginn aktiv bei Occupy Frankfurt. Hat auch schon einen Agenda-Vorschlag eingereicht bzw. abgegeben und steht und wirbt für eine Reformierung der Restrukturierung des Banksystems und eine Stärkung der Demokratie durch mehr Transparenz im Rahmen einer freien und sozialen Marktwirtschaft. Habe ich nicht gesagt, dass er Fondsmanager ist? Okay, ich habe schon Denker gesagt, er ist halt Fondsmanager, ist der Jörn, war auch bei Hart, aber fair und ist auch fast jeden Tag auf dem Camp und er ist sehr aktiv dabei und ist ein interner Kritiker, um es mal so zu sagen. Wir kennen Frankfurter Verhältnisse und deshalb schlagen wir euch vor, dass die erste Runde hier auf dem Podium mit Interviews beginnt. In der zweiten Runde werden die Podiumsteilnehmer nochmal untereinander diskutieren und in der dritten Runde gibt es die Möglichkeit, auch Fragen an Einzelpersonen auf dem Podium zu stellen. Keine Rundumfragen, sondern einzelne Fragen an die einzelnen Personen. Jeder hat dafür maximal 60 Sekunden Zeit und dann wollen wir mal sehen, wie lange der Abend gehen wird. Tino, du bist dabei, du bist Mitinitiator dieser Veranstaltung, unten ist der Knopf. Du bist dabei, bist Mitinitiator. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dort mitmachst?
Nun, erstmal auf den Occupy Frankfurt Gedanken gestoßen bin ich übers Internet, so wie die meisten, die am Anfang direkt irgendwie sich da involviert gefühlt haben oder involviert wurden. Das passierte ganz unspektakulär über die Facebook-Gruppe Occupy Frankfurt. Ist mir runtergetaucht in der Freundesliste, irgendjemand hatte das wohl angeklickt. Ich schaue da drauf, da waren 68 Likes, also 68 Leuten hatte diese Seite gefallen und der Administrator hat händeringend jemanden gesucht, der auch Administratorrechte haben will, um diese Seite zu verwalten. Dann habe ich mich da gemeldet, habe gemeint, hier, ich würde gerne Admin werden, ich gebe das gerne auch wieder ab, ich lade meine Freundesliste ein und dann bin ich hier wieder raus. Und seitdem bin ich dabei. So, irgendwie 4 Tage später hatten wir 5.000 Likes und eine Woche später waren es 10.000. Jetzt werden es wahrscheinlich morgen 15.000 voll werden. Die Seite hat mittlerweile einen Traffic von über 5,5 Millionen Beitragsaufrufen. Sprich, da ist definitiv eine Öffentlichkeit da, die sich interessiert. Und wir werden das auch weiterhin versuchen, so aufrechtzuerhalten und Infos zum Beispiel, wie aus dem Camp kommen, über Facebook zu posten und das als Verletzungshilfe auch weiterhin anbieten.
Was sind denn eigentlich deine persönlichen Beweggründe, ausgerechnet bei Occupy Frankfurt mitzumachen oder auch die ganze Sache mit voranzutreiben, dass es nach vorne geht? Das muss ja auch eine persönliche Motivation sein. Magst du diesen Staat nicht oder was?
Also ich habe ja angefangen, mich politisch oder als politischen Mensch zu begreifen, vor knapp 11, 12 Jahren, noch kurz bevor Attac hier in Deutschland sich gegründet hat. Das war zu der Zeit, wo in Nizza demonstriert wurde, das war kurz vor Genua im Zuge dieser globalisierungskritischen Bewegung. Und da habe ich schon mal eine ähnliche Strömung quasi sich manifestieren sehen und die ist mir dann wieder dann später medial nicht mehr durchgekommen. Jetzt habe ich hier 10 Jahre später mitbekommen, es waren ähnliche Anliegen, ähnliche Akteure, ähnliche Ziele, aber es ist nicht genau das Gleiche. Der Protest, wie er sich jetzt manifestiert, auch über das Camp hier, hat einfach eine andere Qualität. Und was mich halt am allermeisten jetzt gerade bei der Sache hält und wirklich dabei sein lässt, ist, dass ich gemerkt habe, dass das erste Ziel, was sich manche gesteckt hatten, und zwar den kritischen Diskurs zu initiieren und in den Medien auch so zu etablieren, dass wirklich wieder auf gleicher Augenhöhe ein systemkritischer Diskurs zum Beispiel geführt werden kann, dass das momentan anscheinend greift. Auch hier wird der Diskurs weitergeführt. Das wäre vor 4 Wochen ohne dieses Camp so nicht möglich gewesen und das ist dann schon enorm motivierend. Da sehe ich mich aber auch mehr als den Background-Menschen, da glaube ich, kann dann vielleicht die Jule später mehr dazu sagen, die friert da jede Nacht, damit wir weiter demonstrieren können.
Kannst du denn ein wenig die Struktur dieser Bewegung beschreiben? Wer ist eigentlich dabei? Wer macht da mit? Sind es dieselben Leute, die dort campen, die dann fast jetzt regelmäßig jeden Samstag demonstrieren, wenn die Arbeitsgruppe Demo sich trifft? Und das bespricht, wie sieht die Struktur aus, was sind das für Menschen, weil man kann ja nicht erkennen, wer da gerade dabei ist, denke ich.
Also es ist tatsächlich eine bis dato erstaunlich heterogene, diffuse Masse an Mitprotestierenden, sage ich mal. Es hat sich, es gibt diesen kleinen Kern der sogenannten üblichen Verdächtigen, der diesmal nicht von Anfang an mit dabei war. Also es ist definitiv jetzt nicht so, dass linksautonome Projekt gewesen, wie man sonst auch in Frankfurt stark gewöhnt ist. Es war tatsächlich eher aus der Mitte der Gesellschaft entspringend. Es wurde initiiert über Menschen, die auf anscheinend mit beiden Beinen im Leben stehen, aber dennoch halt sehen, dass Sachen nicht so laufen, wie sie es gerne hätten, oder die halt eben sehen, dass Sachen hier ganzes System langsam droht, gegen die Wand zu fahren, da unheimlich viele Menschen mit in den Abgrund reißt. Und so ist das entstanden. Ich bin bis jetzt immer noch erstaunt, aus welchen Gesellschaftsschichten wir Zulauf bekommen. Also es sind, wie gesagt, nicht die üblichen Akteure. Es waren natürlich am Anfang direkt kritische Gewerkschafterinnen am Start. Die hätte ich auch da erwartet, sage ich mal. Es waren kleine Basisgruppen. Es kam Hilfe von der evangelischen Diakonie bis tatsächlich zur, jetzt muss ich den Namen nochmal sagen, es gibt natürlich viele Banken, aber in dem Fall war es die GLS-Bank. Es gibt von Studiseite eben jetzt langsam den Zulauf und wie gesagt, ich kann echt jedem empfehlen, schaut auf das Camp, klingt euch bei den Diskussionen ein, schreibt auf die Facebook-Gruppe, auf die Homepage. Die Diskussionskultur, so wie sie sich jetzt manifestiert, ist, finde ich, das, was da am meisten heraussticht. Die ist sehr bemerkenswert, finde ich, eben auch aufgrund dieser Tatsache, dass so viele verschiedene Schichten da zusammenkommen und so kontroverse Diskussionen aus so vielen verschiedenen Ecken zum Beispiel also zusammenkommen. Kann man nur wirklich, also für mich ist das mittlerweile ein demokratieförderndes Ding geworden, dieses Camp. Und irgendjemand Schlaues, der irgendjemand noch schlauer zitiert hat, auf ZDF, glaube ich, war das, hat irgendwie gemeint, er würde sich wünschen, dass dieses Camp bei den Frankfurtern und bei der Bevölkerung als eine Mahnwache, als eine Art Dauerleben im Bewusstsein verankert bleibt. Und momentan sind wir noch auf dem besten Wege dorthin. Und ja, kann man nur weiterhin hoffen und frohe Dinge sein.
Ein großer Kritikpunkt, den ich in vielen Bereichen gehört habe, ist ja, die campen da, warum und wieso machen die das? Die haben keine Embleme, die haben selbstgemachte Transparente. Haben die überhaupt Inhalte? Gibt es überhaupt Inhalte? Und wenn ja, was sind das vielleicht für Inhalte? Und wie kommen diese Inhalte überhaupt zusammen? Wie kommt man vielleicht auf einen gemeinsamen Konsens?
Also die Frage nach den Inhalten ist das, was, glaube ich, nicht nur mich, sondern viele andere am meisten beschäftigt, auch die, die eben direkt am Camp beteiligt sind, die involviert sind, die da täglich auch mitdiskutieren zum Beispiel. Also erstmal, die Strukturen sind fast durchgängig basisdemokratischer Natur. Das heißt, auch Entscheidungen, die das Camp betreffen, werden normalerweise in kleineren oder größeren Plenars gemeinschaftlich bestimmt nach dem Konsensprinzip. Das sind eben diese basisdemokratischen Mühen, die mal langsam, man braucht Geduld, man hat aber die Möglichkeit, auf gleicher Augenhöhe das Argument gegen das andere Argument auszuwerten oder auszutauschen, und dadurch malen diese Mühen auch zur Zufriedenheit der allermeisten. Das ist schon mal etwas, was gut läuft, was natürlich Zeit in Anspruch nimmt. Jetzt vor Ort ist es so, die Leute selber, glaube ich, haben aufgrund des medialen Drucks vor allem angefangen, sich mit den Inhalten verstärkt zu beschäftigen. Es ist allerdings eigentlich für das Camp oder für die Leute, die da involviert sind, eher problematisch. Man kritisiert zum Beispiel, also als konkretes Beispiel, 150 Leute campen, die kritisieren eine Stellvertreterpolitik und nennen das als Teil des Problems und nicht als Teil der Lösung. Also dass Menschen immer erst jemanden brauchen, der für sie spricht oder der mehrheitlich gewählt wird, anstatt einfach mal selber die Klappe aufzureißen und sagen, mir reicht's. Ja? Also in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg kein Generalstreik, das will ich hier im Gewerkschaftshaus kurz mal noch angemerkt haben. Vielleicht kriegen wir sowas ja auch mal hin irgendwie. Ja? So. Und dieser Forderungskatalog ist tatsächlich eine Sache, die uns eher methodisch über die Medien aufgepresst worden ist bisher. Natürlich wird er über Inhalte debattiert, aber die Leute im Camp, glaube ich, haben nicht so unbedingt jetzt als an oberster Stelle die Priorität, einen Forderungskatalog zu präsentieren, hinter den man sich dann einreihen kann. Ich meine, das sind 150 Leute, die kritisieren den Bundestag, das sind mehr Leute. Welche Legitimation haben denn 150 Leute, theoretisch für die globale Bewegung, die Inhalte auszuarbeiten? Dieses Camps sehe ich als eine Diskussionsplattform, als eine Möglichkeit, sie zu vernetzen und auszutauschen. Natürlich kann man auf dem Camp Inhalte ausarbeiten, aber das ist nicht primäre Sache des Camps. Das ist ein Anliegen, das jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns betrifft. Und ich hoffe, dass das Camp nicht müde wird, diesen Sachverhalt auch ständig zu wiederholen.
Okay. Jetzt ist ja die Forderung oder ein Slogan der Bewegung weltweit, We are 99%. Und wenn ich mir überlege, 99% gegenüber 1%, 1% habe ich sogar selber auf dem Camp gesehen, das muss ich sagen. Es war der Blessing von der Commerzbank, der auch mal für eine Viertelstunde aus seiner Mittagspause zum Camp gekommen ist und sich auch den Fragen gestellt hat. Wer es nicht weiß, er ist der Vorstandsvorsitzende einer Bank aus einem dieser Türme. Wir müssen ja jetzt nicht noch groß Werbung machen für diese Bank. Und er hat sich auch, und das finde ich auch ganz fair, auch in einem Spiegelinterview einigen Occupiern gestellt. Und ich sage mal, das ging 2-0 für die Occupier aus. Vielleicht könnte ich da auch ein bisschen befangen. Aber zu den 99% wollte ich nochmal zurückkommen, weil es gibt ja in dieser Woche einen weltweiten Aktionstag. Ich kann mir vorstellen, dass auch bei den 99% Leute dabei sind, mit denen ich nicht ein Bier trinken gehen möchte, wenn ich denn weiß, was sie für politische Ansichten haben. Wie sieht es denn damit aus?
Naja, wie gesagt, das Camp besteht aus unterschiedlichen Akteuren. Das sind Menschen, die verschiedene Ansichten vertreten. Es gibt erstmal, was ganz klar gesagt werden muss, auf dem Camp einen gewaltfreien Konsens. Das heißt, da wird jegliche Art von Gewalt, im Grunde auch verbaler gegenüber Menschen, nicht toleriert eigentlich. Dann gibt es noch die Vorgaben, dass die Meinungen, die ausgetauscht werden, weder rassistischer noch sexistischer noch anderweitig faschistoider Struktur sein dürfen, weil das quasi ja in dem Moment, in dem man das ausspricht, die Meinung des anderen schon wieder unterbindet bzw. minderwertig quasi von Anfang an postuliert. Das soll nicht sein. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Akteure, wenn die unter diesem einen Konsens sich verständigen können. Und ich habe es vorhin im Beitrag schon gesagt, die Diskussionskultur, so wie ich die da sehe, er scheint mir bisher einmalig in dem, was ich so an politischem Leben jetzt bis jetzt erlebt habe, dann ist das eigentlich kein Problem. Es gibt definitiv Leute, mit denen will ich privat nicht unbedingt ein Bierchen trinken gehen müssen. So. aber man tauscht sich dort auf gleicher Ebene aus, also auf gleicher Augenhöhe. Und man muss auch ganz genau gucken, es geht nicht darum, mit 99% der Menschen gegen das restliche 1% zu kämpfen. Hier geht es darum, dass versucht wird, Inhalte zu formulieren und eben Probleme anzusprechen und aufs Missverständnis, auf Missentwicklungen eben hinzuweisen, die für 99% der Menschen schlecht sind oder eher schlecht und nicht eher gut. Das heißt, ein Satz, den ich schon öfters gehört habe, jetzt vereinfacht auf Englisch, ist Don't hate the player, hate the game. Also wir sind nicht gegen Herrn Blessing, sondern gegen das System, das Herrn Blessing zum Dieb werden lässt. Der Dieb Setter. Der Herr Blessing und andere Ackermännerinnen und Frauen, die werden so lange das tun, was sie tun, machen, solange es ihnen möglich gemacht wird. Ein Dieb ist kein Raubmörder. Ein Dieb will nicht unbedingt über was Schlechtes, wenn er was klaut. Er will vor allem erstmal sich was Gutes. Und wenn wir dieses System vielleicht schaffen, so zu verändern, dass es eben weniger Möglichkeiten gibt, zum Dieb zu werden, dann wird es eben auch keine Diebe mehr geben. Und wenn es dann noch einen gibt, dann ist ganz klar, du bist ein Krimineller und nicht einer, der einfach nur Geschäfte macht.
Also man sieht, es wird schon inhaltlich, es wird langsam inhaltlich. Wir sind jetzt, wenn ich richtig informiert bin, in der vierten Woche des Camps, eingeläutet mit der vierten Demo letzte Woche. Genau. Und ich denke, es reicht nicht nur aufzuzeigen eines Problems, vielleicht aber auch doch, weil es wird schnell in dieser Gesellschaft gesagt, wo ist denn auch die Lösung? Wenn du das kritisierst, musst du auch die Lösung bringen. Ich habe Occupy immer auch so verstanden und deshalb finde ich es sympathisch, einfach zu zeigen, wo die Probleme sind. Aber die Lösungen, die müssen auch erstmal erarbeitet werden. Und bis man da einen Konsens gefunden hat, wird es natürlich etwas länger dauern. Jetzt möchte ich überleiten zum Erik. Und er ist der Herausgeber des Buches Protest, Bewegung, Umbruch. Dieses ist vor 4 Monaten herausgekommen. Und ja, bevor ich davon erzähle, vielleicht Erik, kannst du mal sagen, welche Beweggründe du gehabt hast, dieses Buch zu schreiben? Und findest du hier was auf dem Podium wieder, was vielleicht da in diesem Buch noch fehlt? Bewegung.
Ja, geht. Ja, schönen Dank. Ja, also was waren die Beweggründe für uns als Gewerkschaftsjugend zu sagen, wir geben so ein Buch raus? Also wir waren, zum einen sind wir ja als Jugendorganisation, Jugendverband, schauen wir ständig drauf, was passiert denn weltweit? Wo sind denn gerade Krisenherde? Wo sind Proteste? Wo sind Jugendbewegungen? Was tut sich auf? So, und wir haben als Gewerkschaftsjugend ja eine ganz starke Solidaritätsarbeit haben wir gemacht und haben uns überlegt, wie können wir den ganzen Protesten, die da überall sind, also von dem arabischen Frühling, dem spanischen Sommer, egal wo, wie können wir dem Ganzen eine Stimme geben? Und da ist dieses Buch entstanden und da schreiben überall die Aktiven, also die Aktiven, die bei der Bewegung dabei waren. Und das Buch heißt nicht nur Protestbewegung Umbruch, das ist mir ganz wichtig, da steht auch drunter in Kleingedruckten von der Stellvertreter zur Beteiligungsdemokratie. Das ist für uns so, als Gewerkschaftsjugend, wir diskutieren das als die Transformationshypothese, wo wir diskutieren und sagen, gerade solche Proteste wie jetzt auch Occupy oder egal wo was passiert, dass die Menschen sich da einfach stärker beteiligen wollen, stärker ihre Selbstermächtigung auch einfach in Angriff nehmen, also einfach sich selbst behaupten, selbstbewusst und politisch auch daran zu gehen.
Gut, wie sieht es denn in der Gewerkschaftsbewegung aus? Weil ihr zeigt ja auch Probleme auf, die es gibt in den Betrieben oder auch was halt Arbeitnehmer oder insbesondere junge Arbeitnehmer betrifft. Zeigt ihr dann auch gleich oder müsst ihr dann auch gleichzeitig die Lösung liefern oder reicht es einfach nur das Problem zu beschreiben und dann zu hoffen, dass sich das verändert? Oder müsst ihr direkt eine Lösung parat haben?
Nun ja, es sind verschiedene Ebenen angesprochen. Wenn wir als Gewerkschaften in den Betrieben mit Problemen konfrontiert sind, ja, da haben wir meistens schon einen Lösungsansatz, weil wir das schon öfters praktiziert haben, gemacht haben, also wo wir gesagt haben, okay, das sind wiederkehrende Geschichten. So, aber so eine Frage jetzt, bei einer Bewegung, wenn man zu einer Bewegung hingehen würde und würde sagen, also wir haben hier Rezept A, B, C und man löst das mit der Checkliste, tralala, 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 passiert überhaupt nichts. Also eine Bewegung braucht Zeit, um sich zu bewegen. Eine Bewegung, eine vorgefertigte Meinung aufzudrücken, wäre eine Demokratiebremse. Man muss Bewegungen wirklich da in dem Punkt auch einfach die Zeit geben, um das wirken zu lassen und dann mit dem richtigen Konzept zum richtigen Zeitpunkt auch einen Schritt weitergehen.
Okay, siehst du es denn als Außenstehender, sage ich jetzt mal, als Stärke an von Occupy, dass sie eigentlich nur das Problem beschreiben, was ja auch so in den Medien rüberkommt? Ist das eine Stärke oder auch eine Schwäche vielleicht?
Also in dem jetzigen Zeitpunkt ist es, das will ich ausdrücklich sagen, eine Stärke der Bewegung, dass sich noch nicht fixiert hat auf das eine oder auf die zwei wichtigsten Forderungen.
Gut. Kommen wir zu einem Punkt, dass natürlich auch die Gewerkschaften was dazu sagen, zu der allgemeinen Lage. Und der Deutsche Gewerkschaftsbund hat ja auch gesagt, man muss den Kapitalismus bändigen, Trennung bei den Banken zwischen Investmentbanking und dem Privatkundengeschäft. Und wenn das so weitergeht, wie sieht's aus? Wie sieht deine Meinung aus? Sind wir am Ende mit der sozialen Marktwirtschaft? Ist die soziale Marktwirtschaft am Ende hier in Deutschland?
So, zunächst haben wir sie ja formal noch. Aber es hat sich im Laufe der letzten Jahre, insbesondere in den letzten 20 Jahren, hat sich da verdammt viel verändert. Gerade vor allem mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, mit der Mauer, ist der Neoliberalismus immer breiter geworden. Er ist immer schneller geworden, immer stärker geworden. Und wir sind konfrontiert mit Betrieben, in der Gesellschaft, mit prekären Beschäftigungen. Wir werden ausgespielt im Betrieb mit einem großen Heer von Arbeitslosen. Also das ist schon, hat schon einen extrem ekligen Auswuchs bekommen. Und wenn man jetzt mal guckt, und das wird ja in der öffentlichen Debatte oft ein bisschen ja, immer so getrennt, eine betriebspolitische Kampagne wie Operation Übernahme, wo es darum geht, junge Menschen vor prekärer Beschäftigung zu schützen, wird oft immer nur betriebspolitisch verortet. Was das aber bedeutet, dass ein junger Mensch erpresst wird mit dem Heer von Arbeitslosen, die draußen stehen und damit quasi in prekärer Beschäftigung im Zusammenhang steht, ist eine absolute gesellschaftspolitische Geschichte. Also deswegen wollte ich es einfach nochmal sagen.
Bleibe ich direkt dabei. Wir haben eingeleitet oder auch auf dem Flugblatt beschrieben, dass in Griechenland, Spanien und Portugal Jugend sich bewegt, ganz besonders jetzt in Nordafrika, wo man auch nochmal genauer schauen muss, was kommt nach diesen Revolutionen. Wird es da nicht Zeit, dass man nicht nur also weg von dem nationalen Gedanken kommt, hin zu dem europäischen Gedanken kommt und sagt, also hier muss auch was im Jugendbereich geschehen, gerade beim Europäischen Gewerkschaftsbund, dass man da eine Initiative ergreift, die da heißen könnte, man fängt mit einem dezentralen oder gar zentralen Aktionstag an. Ich weiß, gesellschaftliche Kämpfe, ich kenne auch einige, die finden immer im Winter statt und ich wünsche mir da auch eigentlich eine andere Jahreszeit. Aber ob wir da vielleicht mal hinkommen, dass wir die europäische Gewerkschaftsjugend in irgendeiner Form verbinden können.
Ja, also zunächst mal.
Nimm doch mal das Mikrofon vom Olaf, das, da kann man nichts hören, das ist total kaputt.
Weiß. Ja, das ist kaputt. Ja, sorry, ich. Gut, so, nochmal alles von vorhin. Also, europäische Gewerkschaftsjugend, also wir diskutieren das. Jetzt ist es aber nicht so, dass wir überall in unseren europäischen Gewerkschaftsjugendstrukturen auch richtige Strukturen haben. Da geht es sowas problemlos. Also was wir wollen, also als deutsche Gewerkschaftsjugend, also jetzt bei uns, wir haben gesagt, wir müssen jetzt gucken, dass wir stärker mit der sozialen Bewegung wieder in Kontakt kommen. Deswegen auch das Buch auch nochmal ganz, ganz klar jetzt kommt. Im Übrigen, im Juli bei der Veranstaltung, bei der IG Metall, da hatten wir eine Diskussion gehabt und da hat es geheißen, naja, Protestbewegung, Umbruch, sind wir denn, kommt irgendwann eine Umbruchsphase, kommt irgendwann auch mal der Protest hierher zu uns? Ja, das war im Juli. Ja, Juli, jetzt haben wir die Camp seit fast 4 Wochen. Also ich will damit nur sagen, wir sind vielleicht schon längst an so einem Tipping Point, wo eine Transformation passiert, wir spüren es noch gar nicht, weil überall mehr eine Beteiligung eingefordert wird, in Stuttgart ist, ob es die AKW-Proteste sind, also es wird auch jetzt der Bildungsstreik bald wieder sein, also da wird ja, da ist ja viel in Bewegung. Was wir diskutieren in der europäischen Gewerkschaftsjugendstrukturen, sind natürlich kleine Schritte erst einmal zu machen und nicht auch da zu sagen, naja, als große IG Metall oder sonst irgendwas sagen wir, ihr müsst da jetzt machen, sondern nein, wir gehen da auch ganz bewusst her und diskutieren das im Kleinen und versuchen mit diesem Weg kleine Schritte zu machen, um da zu einem europäischen Netz zu kommen.
Danke, Erik. Jetzt ein paar Fragen an Alexis von ATTAC. Wie sieht denn da eure Unterstützung für Occupy aus? Wir haben jetzt gerade eine Position auch aus Richtung der Gewerkschaften gehört. Wie sieht es bei euch aus? Wie unterstützt ihr Occupy? Wie läuft da Zusammenarbeit und warum findet da überhaupt eine Nähe oder Zusammenarbeit statt?
Also zunächst mal, bevor ich diese Frage ganz konkret beantworte, würde ich ganz gerne das, was in den letzten Wochen in Deutschland passiert ist, nochmal ein bisschen einordnen aus meiner oder aus unserer Perspektive. Und zwar gibt es ja einen neuen Bewegungszyklus, und zwar seit dem 17. Dezember, seit den Protesten in Tunesien. So, also das, was plötzlich in Frankfurt passiert ist, ist ja nicht sozusagen vom Himmel gefallen, sondern hat eben seine Vorgeschichte. Gut, in Tunesien, als dann dort Benali gestürzt wurde, kommt man auch rein. Das war ein singuläres Ereignis, das war aber nicht der Fall, spätestens als es in Ägypten losging und sich dann den ganzen Mittelmeerraum, also Spanien, Griechenland, Israel, die Protestbewegung ausbreitete, bis sie dann eben auch im September in die USA schwappte. Und der 15. Oktober, dieser globale Protesttag, der wurde ausgerufen von dem Puerta del Sol in Madrid, also von dem dortigen großen Camp, welches im Mai, August dort mit 4.000, 5.000 zeltenden Menschen da war. Und ich glaube, es war der 30. Mai, da wurde der 15. Oktober ausgerufen. Und wir von ATTAC haben uns dem angeschlossen, diesen Aufruf, und hatten also schon die Monate vorher auf diesen 15. Oktober hingearbeitet. Und wenn man sich in Deutschland nochmal anschaut, wie dieser 15. Oktober, bei dem ja 40.000 Menschen auf der Straße waren, abgelaufen ist, dann gab es Protestaktionen in ungefähr 60 Städten und in 50 Städten waren ATTAC-Gruppen sehr, sehr aktiv. In vielen Fällen haben sie auch die Protestveranstaltungen angemeldet, sodass also ATTAC von Anfang an sozusagen da drin steckte, in dem, was da passierte. So. Genau, also von daher gibt es für mich nicht dieses externe Verhältnis, also hier, so in dieser Richtung, sondern es gibt eben diesen Bewegungszyklus, der sich entfaltet, da gibt es eben Occupy-Gruppen, es gibt Gruppen, die nennen sich Echte Demokratie Jetzt, also nach dem spanischen Vorbild, zum Beispiel in Leipzig heißt die Gruppe nicht Occupy, sondern Echte Demokratie Jetzt, in anderen Städten auch, ich glaube Magdeburg zum Beispiel, in Berlin. Was wir hier konkret in Frankfurt machen, das ist, dass wir einige Demos mit vorbereitet haben und dass wir ermöglicht haben, dass Pressearbeit auch gemacht wird über unser Büro, gerade in den ersten Tagen. Also das sind so ganz konkrete Punkte, dass ab und zu Workshops angeboten werden, dass das jetzt die ganz konkrete Zusammenarbeit. Und ganz generell würde ich sagen, es gibt eben diesen Bewegungszyklus und da sind eben unterschiedliche Akteure mit da drin. Und das sind eben nicht nur Occupy-Gruppen, sondern eben auch Gruppen, die eben Echte Demokratie Jetzt heißen oder eben auf Spanisch in Berlin Democracia Real Ya zum Beispiel oder eben auch Atalanta.
Jetzt hast du ja so ein bisschen auf den Werdegang dieser Bewegung nachgezeichnet, aber aktuell ist es ja scheinbar so, dass in diesem Camp an der EZB auch die Stimme stark wurde, dass man sich nicht Organisationen anschließen, unterordnen möchte, genauso Parteien, Gewerkschaften eben nicht. Wie ist denn da der Bezug, die Anknüpfmöglichkeit, auch wenn ATTAC da vielleicht den Weg mitbereitet hat, aber nun ist nun mal dieses Camp an der EZB da. Wie ist denn da jetzt, wie schafft man da eine Zusammenarbeit, um vielleicht auch einer gewissen Doppelmoral zu entgehen?
Welcher Doppelmoral? Das habe ich jetzt gar nicht verstanden.
Naja, dass auf der einen Seite eben gesagt wird, wir möchten nicht uns vereinnahmen lassen. Das möchte vielleicht der ATTAC auch nicht vereinnahmen. Aber andererseits ist ATTAC eben eine Organisation, die da vielleicht auch eine hervorgehobene Position einnimmt in diesen Protesten. Zugespitzter Begriff.
Also ich sehe das eigentlich relativ unproblematisch. Also wenn man kooperiert, dann gibt es natürlich immer auch Missverständnisse und Reibungspunkte. Das ist völlig klar, gar keine Frage. Aber insgesamt, glaube ich, sind Bewegungen immer pluralistisch, also bestehen durchaus auch aus unterschiedlichen Akteursstrukturen. ATTAC ist eben eine Akteursstruktur und es gibt auch unterschiedliche Aufgaben und Rollenverteilungen, würde ich sagen. Also während die Occupy-Gruppen gerade den Vorteil haben, dass sie sehr grundsätzliche Fragen stellen, wie funktioniert eigentlich dieses ökonomische System und warum funktioniert das eben so, ist es eben so, dass ATTAC bei verschiedenen Punkten eher mit konkreteren Forderungen und Konzepten an die Öffentlichkeit geht. Und ich glaube, dass es sich durchaus manchmal reiben mag, aber sich auch ganz gut ergänzt letztendlich.
Da hast du mir fast den letzten Punkt schon vorweggenommen. Da es ja tatsächlich so ist, dass Occupy, wir haben es ja schon auch angesprochen, dass die Bewegung noch gar keine ganz konkreten politischen Forderungen hat. ATTAC dagegen, wie gesagt, hat ganz konkrete, die Großbanken zerschlagen etc. Wie kann denn da ein Gewinn für beide Seiten stattfinden, wenn da doch dieser Unterschied besteht von ganz klaren Vorstellungen, die ja auch sich wiederum auf dieses offene, diffuse, diesen Organismus auswirken können? Wie kann denn für beide Parteien da ein Gewinn bestehen, ohne sich gegenseitig negativ zu beeinflussen?
Ich sehe das negative Beeinflussen gerade gar nicht, sondern der Vorteil, den diese Occupy-Gruppen tatsächlich hatten, war dieser spontane Moment, der ab seit Anfang Oktober eigentlich plötzlich da war. Und das war sozusagen das Neue und das Dynamische. Und das hat die Aufmerksamkeit für den 15. nochmal erheblich erhöht. Das ist ein großer Vorteil. Das wird, denke ich, auch in den nächsten Wochen so sein, dass dadurch, dass es diesen neuen symbolischen Raum gibt, den ATTAC und andere Akteure, seitdem die Krise letztendlich ab 2007, 2008 begann, nicht wirklich öffnen konnten, aber durch diese Welle ab 15. Oktober wurde dieser symbolische Raum geöffnet, dass eben andere Themen diskutiert werden können. Das ist ein großer Vorteil. Und da können wir sozusagen mit unseren Dingen auch mit hinein in diesen symbolischen Raum.
Ja, danke Alexis. Jetzt kommen wir mal weg von den organisatorischen Strukturen hin zu direkt zum Occupy-Camp. Wir haben hier Jule, die direkt von dort kommt und auch viele Nächte schon an der EZB verbracht hat. Möchtest du uns vielleicht mal erzählen, was deine ganz eigene Motivation ist, um da aktiv zu sein, dort teilzunehmen und die kalten Nächte an der EZB zu verbringen?
Hört man mich? Ja. Ich habe irgendwie viele Motive. Ich kann das jetzt schwer auf einen Satz runterbrechen. Ich kann für mich sagen, ich studiere hier in Frankfurt und bin sehr betroffen von den bildungspolitischen Problemen, die wir hier im Land Hessen haben. Katastrophales Bildungssystem im Vergleich dazu, was man für die Bildung tun könnte in einem solchen Land wie Deutschland. Also ich will das nicht vergleichen mit anderen Ländern, weil natürlich ist da Deutschland noch sehr privilegiert, deswegen finde ich auch immer diesen Vorwurf blöd. Denkt mal drüber nach, ihr seid doch so privilegiert, ihr habt es doch gut, vergleicht euch mit anderen. Natürlich, aber das ist zum Beispiel ein Grund, der mich schon auf die Straße treibt, auch schon seit Jahren, dass ich sage, auch die Werte, die durch ein solches Bildungssystem, wie wir es jetzt gerade haben, egal ob man die Schule nimmt, oder die Hochschule oder auch Ausbildungsstätten. Die Werte, die dadurch vermittelt werden, halte ich für, oder die dadurch, also auf die man getrimmt wird, halte ich für sehr, sehr problematisch für eine gut funktionierende Gesellschaft. Ich erlebe das jeden Tag. Ich sitze mit 70, 80, 90, wenn nicht mehr Leuten in Seminarsälen, wo ich mich frage, wie dabei eine gute Bildung bei rumkommen soll oder gute Diskussionen, das sehe ich nicht für möglich. Und das ist zum Beispiel ein Grund, ich ärgere mich jeden Tag über kapitalistische Werte, die da in einem provoziert werden, also dieses Konkurrenzdenken, dieser permanente Leistungsdruck, ich bin da schon, ich fühle mich da sehr, sehr eingeengt von und ich habe nicht das Gefühl, dass ich das lernen kann, was ich möchte, obwohl ich ein schon sehr neugieriger Mensch bin von Natur aus. Das ist ein Punkt, das Bildungssystem, und es gibt viel, viel mehr Motive, die auch die Leute, die jetzt gerade auch an der EZB Zelten haben. Das ist jetzt vielleicht mein Punkt, wo ich am betroffensten selber bin. Ja, erstmal soweit. Also,
wenn du eben in der Bildung sprichst, in den Universitäten, wie sieht es denn da im Camp aus? Also da gibt es ja auch Workshops, da gibt es ja auch Bildungsangebote, wenn man es so nimmt, AKs zur inneren Organisierung, zur Strukturierung. Möchtest du uns da ein bisschen was aus dem Camp-Alltag berichten? Also wie das eben mit Workshops aussieht, was tun die Camper da? Stehen sie nur an den Tonnen, wärmen sich und feiern abends oder was macht man da eigentlich?
Ja, also man sitzt auch an den Tonnen und wärmt sich in der Tat, aber es passiert noch viel mehr. Auf ganz freiwilliger Basis. Menschen, die Interesse haben an diesem oder jenem Workshop, können dazukommen. Es ist geöffnet für jedermann, auch für Passanten oder für Leute, die da nichts helfen. Also man will vermeiden, dass sich In- und Out-Groups bilden. Man versucht, möglichst jeden, der da Interesse daran hat, einzubeziehen. Es sind ganz verschiedene Themen, die da behandelt werden. Es gibt irgendwie Bastel-Workshops, genauso wie Workshops zu dem Geldwertschöpfungssystem oder ja, wie zum Beispiel Jörn, der Banker, der vorhin angesprochen wurde, hat da auch einiges gemacht. Wir hatten, ich weiß seinen Namen leider nicht, auch jemanden, der jetzt mittlerweile gerade weg ist, aber der vor wenigen Tagen auch länger über das Finanzsystem erzählt hat, der da auch selber aus diesen Kreisen kommt, der da viel Ahnung von hat. Wir haben viel darüber diskutiert, viel auch erstmal selber aufgeklärt und geguckt, was wissen wir überhaupt. Ich für mich habe festgestellt, dass ich trotz einem großen Interesse an diesen wirtschaftlichen Strukturen und Modellen überhaupt keinen Durchblick habe. Sehr schade eigentlich. Aber ja, also das sind Teile der Workshops. Es gibt so viel, ich kann das jetzt gerade gar nicht wirklich so runterbrechen. Ich kann jedem empfehlen, vorbeizugucken und diese Luft auch mal zu schnuppern, dass überall an jedem Punkt verschiedene Sachen passieren, wo man mitmachen kann, wo man mitmachen soll, wenn man das möchte. Das sind ganz großartige Sachen, die da meines Erachtens nach passieren.
Aber das ist doch auf jeden Fall ein schöner Aufruf, auch wenn ich alle mal vorbeizukommen. Wie sieht es denn?
Ich habe deinen ersten Satz gar nicht verstanden.
Das ist nur ein schöner Aufruf ist an alle, sich das mal wirklich anzuschauen und da vorbeizukommen, nicht nur vom Hören und Sagen immer drüber zu urteilen. Aber was betrifft denn so die Camp-Struktur auch? Also du hast ja jetzt von der ideellen Arbeit, von der inhaltlichen Arbeit gesprochen, aber wie wird denn da die Arbeit auch geteilt? Also mir wurde zugetragen, dass da auch ganz viele Menschen neue Fähigkeiten entdecken und sich in unterschiedlichsten Bereichen wirklich praktisch aktiv einbringen.
Ja, also jeder hat irgendwie andere Kompetenzen, jeder hat andere Fähigkeiten und nach diesen Fähigkeiten wird auch geguckt, irgendwie, ja, vielleicht hast du Lust, dich da einzubringen, also da, wo die Leidenschaft bei jemandem kocht, das kann er auch gut, denke ich. Und ja, die Struktur des Camps finde ich sehr interessant. Wir versuchen, die tägliche Abendsassemblée immer wieder von Neuem zu starten. Assemblea, Spanisch für Versammlung, da sieht man wieder, das kommt jetzt wieder von der 15O-Bewegung oder 15M ursprünglich, ja, 15M. Und also das ist, ja, wo sich alle zusammensammeln können, wo man mit Hilfe von bestimmten Diskussionsregeln, die man am Anfang immer wieder wiederholt, versucht, ein fruchtbares Gespräch auf die Reihe zu kriegen, auch mit vielen Menschen, was man sonst ja eigentlich nicht so kennt aus seinem Alltag, weil man entweder mit denselben oder immer mit wenigen Leuten diskutiert. Also erstmal die Möglichkeit, sich abends zusammenzutun und vielleicht zu 50, 60, wenn nicht noch mehr Leuten bestimmte Themen auch zu diskutieren, finde ich persönlich eine super Sache. Ja, und dann eben die Frage nach der Legitimität, wenn da dann weniger Leute kommen, ist es dann, zählt es dann, was was da entschlossen wurde, oder liegt die Legitimität in den Workshops oder in den Arbeitsgruppen. Das sind alles Sachen, wo wir super viel diskutieren und wo wir auch noch nicht so konkret, glaube ich, ein Ende gefunden haben. Aber es ist trotzdem total fruchtbar, auch genau darüber sich Gedanken zu machen. Also viele Workshops machen für sich ihre eigenen Aktionen, gucken dann, ob sie das in die Assemblée tragen und das nochmal von allen abnicken lassen. Es passiert aber auch, es passieren auch Dinge, die nicht abgenickt werden, aber die dann dennoch irgendwie großen Zuspruch bekommen.
Gerade was die inneren Diskussionen, die nicht abgeschlossenen Diskussionen betrifft, jetzt wurden ja auch an vielen Demonstrationen, was hier viele wahrscheinlich im Raum auch vor allem interessiert, es wurden ja Parteifahnen, Gewerkschaftsfahnen, Organisationsfahnen sozusagen verboten, ausgeschlossen oder waren nicht erwünscht. Wie kam das denn zustande und wie stellt man sich da dann im Camp eine Zusammenarbeit vor, die eben nicht die Gewerkschaft, die Partei als solche oder andere Organisationen in den Vordergrund stellt, sondern die Zusammenarbeit. Wie kann man sich das dann vorstellen, den internen Diskurs?
Also das ist ein ganz, ganz heikles Thema. Ich habe an einem der ersten Tage mit einem Herr von der IG Metall länger gesprochen. Diese Idee der Organisationsbannerfreiheit ist komplett in den falschen Hals gekommen. Ich spreche jetzt für mich, wenn ich sage, dass ich das eine gute Sache finde, keine Organisationsbanner auf den Demos oder auch im Camp vor allem zu haben. Ich sage aber auch ganz klar dazu, dass das, finde ich, überhaupt nicht bedeutet, dass man diese Organisationsmenschen, die dann in diesen Organisationen sind, nicht dabei haben will, ganz im Gegenteil. Also das ist genau das, was nicht rüberkommen soll, glaube ich, dadurch. Bitte? Ja, danke, bitte. Ja, nee, ich versuche mal das noch weiterzuführen. Weil wir natürlich von genau diesen Erfahrungen, die diese Organisation über jahrzehntelange Arbeit gesammelt haben, natürlich brauchen in unserer Bewegung. Ja? Ich denke einfach nur, können wir das später alles bei den Zuschauern fragen klären?
Wir haben später einen Teil, in dem tatsächlich die Fragen behandelt werden.
Vier Finger zeigen auf dich, Kollege. Lass sie erstmal ausreden.
Okay. Ich beende das gerade mal kurz, das Thema für mich. Ich schätze die Arbeit, die Organisationen machen, und ich halte es auch für wahnsinnig. Hallo, Alter. Die Arbeit, die Organisationen machen, für wahnsinnig wichtig. Ich halte es prinzipiell für wichtig, dass man sich organisiert. Ich würde niemals behaupten, dass Organisationen wie ATTAC oder auch Organisationen wie sämtliche Gewerkschaften irgendwie Blödsinn machen. Also das ist jemand, der das glaubt oder der so das, was ich sage, interpretiert, das tut mir leid, dass das so rüberkommt. Das ist totaler Quatsch. Ich sehe einfach nur das ist vielleicht auch ein Problem meiner Generation. Ich weiß nicht, ob das auch ins höhere Alter geht, aber was ich oft mitbekomme, oft in meinem Alltag mit den Menschen meines Alters ist das große Problem, auf Demonstrationen beispielsweise mitzulaufen, wenn da alle möglichen Gruppen, das müssen gar keine Organisationen sein, gar keine Parteien, das können auch Sachen sein wie die Antifa zum Beispiel oder jetzt mit Zeitgeist hatten wir das Problem ganz klar auf dem Camp. Es wird schwer, die Grenze zu ziehen, zu sagen, ja, die nicht. So in dem Moment, wo man sagt, man vereinheitlicht das und sagt, bitte kommt einfach alle als Menschen und als Privatperson erstmal kommt mit Transparenten, wo Inhalte draufstehen, anstatt mit Werbung für unsere Organisation. Also in dem Moment erledigen sich diese ganzen riesengroßen Probleme von diesem wahnsinnigen Abgrenzungs- und Ausgrenzungsproblem, was übrigens die Linke, so nehme ich das wahr, in meiner bisherigen politischen Karriere, das ist ist ein Riesenproblem und wir versuchen es vielleicht mit diesem Versuch ein bisschen zu vermeiden und dem aus dem Weg zu gehen.
Ich beobachte bei dieser Bewegung, dass ich glaube, dass das auch eine Stärke ist, weil gegenüber Ordnungsämtern, Ordnungskräften, der Polizei, ihr werdet ja väterlich richtig behandelt. Geht doch lieber da an der Oper vorbei oder so, weil ihr habt ja überhaupt keine Erfahrung mit Demos anmelden oder sonst wie. Es gibt Leute im Hintergrund, die helfen, ja, kein Thema. Aber wenn selbst das Amt für Gesundheit Präservative vorbeibringt, wird es ja schon langsam zu einer Slapstick-Nummer. Ich meine, die Dinger waren auch noch viel, viel zu klein, um uns vor den Bankentürmen zu schützen, wo wir sie hätten drüber stülpen können. Ne? Das wäre viel besser gewesen. Aber vielleicht könnt ihr beide was dazu sagen, ist das eine Stärke der Bewegung, dass sie nicht zu greifen ist für Presse und für Kritiker, weil man nicht direkt sagt, ach, das sind wieder die oder die.
Also ich finde das, ja, definitiv. Ich finde, es wirkt so diffus nach außen hin, das ist richtig. Ich habe öfter mal versucht, diesen Schritt aus dem Camp zu machen, mal einen Moment weg zu sein und dann wieder reinzukommen und einigermaßen objektiv zu versuchen, das Ganze nochmal aufzunehmen. Das hat natürlich nicht wirklich geklappt, weil man dann doch sehr gefangen darin ist oder befangen. Aber ich finde, das kann man durchaus als Stärke definieren, ja.
Von meiner Seite ja auch, sage ich mal, definitiv Stärke, wenn nicht sogar eine der Hauptcharaktereigenschaften dieser Bewegung, zumindest so wie sie sich hier in Frankfurt manifestiert bisher. Ich mache auch gerne das Beispiel, wo es eigentlich Probleme hätte geben müssen, die dadurch einfach per se weg sind. Sie hat schon hervorragend angesprochen, es geht nicht darum, ob da jetzt RD steht oder GEW oder jetzt gleich DGB. Es geht darum, dass da Inhalte verbreitet werden von den Menschen, die sich beteiligen wollen und die aktiv werden, damit eben nicht das Camp diese Inhalte ausarbeiten muss, was wir ja eben als Problem sehen und nicht als Lösungsansatz eigentlich. Klar, wie gesagt, vom Camp wird es Inhalte geben. Aber das andere Beispiel war, da hieß es dann, ja, ihr habt da einen von den Freien Wähler auf dem Camp und das ist doch irgendwas mit Hübner und was weiß ich und hier in Frankfurt alles zu Recht nicht so gern gesehen. Ja, sehe ich ein, nur in dem Moment, in dem dieser Mensch ohne eine Fahne und ohne ein weiteres Parteiabzeichen in dieser heterogenen Masse quasi untertaucht, konterkariert er jegliches Ansinnen, wofür ein Wolfgang Hübner eventuell stehen könnte. Denn dieser Protest ist ganz klar. Dieser Protest ist ganz klar internationalistischer und solidarischer Natur. Wenn da irgendjemand mitläuft und denkt, er ist jetzt gegen den Euro und könnte über diesen Protest die Mark wieder einführen, der kann da gerne mitlaufen, aber da kommt er nicht weiter. Und ich habe das Gefühl, da tun sich tatsächlich die Institutionen etwas schwer noch damit, aber es gibt keinen Grund, Berührungsängste zu haben. Also, wo es auch von unserer Seite kein Occupy-Zeichen gibt, da wird auch der DGB sicher nicht vereinnahmt, nur weil dann die Gebieter das jetzt unterstützen. Das ist ja super.
Unser Flugplan, danke. Erik, als Herausgeber des Buchs Protestbewegung Umbruch von der Stellvertreter zur Beteiligungsdemokratie. Du hast das Buch natürlich gelesen, du weißt, welche Inhalte drin sind. Haben wir das denn nicht auch in den anderen Bewegungen, dass man sagt, wir möchten keine Verbands- und Partei- und überhaupt Banner haben?
Also es ist völlig unterschiedlich, ja. Also ich will aber auch noch einmal sagen, wir haben es in der Beteiligung jetzt noch nicht diskutiert, wie wir mit Occupy umgehen, was es bedeutet mit der Emblem zurückhalten. Ich kann euch nur sagen, was meine Position ist, was ich mich auch in der Beteiligung stark machen werde. Ja. Ich werde das genauso respektieren, dass wir weg von den Emblemen erstmal gehen, weil mit euch trotzdem gemeinsam in der Diskussion stehen. Dass wir dann ganz nah auch eine Diskussion führen, um auch zu gucken, wie geht es irgendwann weiter. Also dazu, ihr habt uns eingeladen zum Camp und wir würden euch gerne zur Diskussion mit einladen.
Das ist doch mal ein Ansatz. Alex hat sich nochmal gemeldet.
Ja, genau. Ich glaube, dass für den Anfang, für den Start dieser Bewegung tatsächlich diese Vorstellung, wir sind die 99%, eine sehr nützliche, eine sehr kraftvolle Selbstillusion ist. Selbstillusion deshalb, weil man zunächst mal sagen kann, wir sind die überwiegende Mehrheit und es gibt sozusagen die 1%, die herrschen und all die, die 99% sind, wollen eigentlich irgendetwas anderes. Ich glaube, dass das mit der Realität dann letztendlich auch nur sehr bedingt übereinstimmt, nämlich dass es eben tatsächlich massive, unterschiedliche gesellschaftliche Interessenslagen eben gibt, die natürlich auch ihren Ausdruck finden in unterschiedlichen Organisationsformen, ob es jetzt Gewerkschaften sind oder ob es eben Umweltgruppen sind oder was auch immer. Das heißt, dass ich diesen produktiven Slogan, das sind die 99% erstmal gut finde, aber ich denke, man muss aufpassen, dass man nicht so ein harmonistisches Weltbild plötzlich bekommt, indem man nicht das Gefühl hat, dass alle letztendlich einer Meinung sind. So ist es eben nämlich nicht. Es gibt eben gravierende Unterschiede durchaus zwischen einem gut angestellten Facharbeiter und eben vielleicht jemand, der eben prekär beschäftigt ist, erstmal einbildet, wie auch immer, also ganz unterschiedliche. Und ich denke, dass es irgendwann zu einem Punkt kommen wird, wo man diese Unterschiedlichkeit auch irgendwie nochmal fruchtbar und produktiv machen muss. Bei der globalisierungskritischen Bewegung war es von Anfang an so, dass es klar war, es gibt unterschiedliche Interessenslagen und man kann sozusagen punktuell in einem Strang ziehen. Und es gab eben bei den Demos immer die unterschiedlichsten Blöcke, so, ne, wo eben auch Organisationen überfahren und so weiter haben konnten und so weiter und so fort. Gleichzeitig gab es auch, ich sage jetzt mal, geschützte Räume, wie zum Beispiel auch die Camps, die es ja auch in der globalisierungskritischen Bewegung gab, immer bei diesen Großereignissen, G8-Gipfel, Internationaler Währungsfonds und so, das waren eben diese temporären Camps. Da gab es eben auch nur Logo-Bereiche oder Zonen, oder teilweise waren sie ganz nur Logo, aber trotzdem gab es eben die Möglichkeit, bei Demonstrationen, bei bestimmten Aktionen eben seine Embleme zu tragen, die eben auch berechtigt sind, weil sie eine bestimmte politische Stoßrichtung mit beinhalten. Das, denke ich, darf man nicht vergessen. Also man darf, glaube ich, diesen Slogan nicht zu ernst nehmen, dann kommt man irgendwann nicht mehr weit. Aber es sind ja erst die ersten Wochen sozusagen dieser Dynamik in der Bundesrepublik. Das sieht vielleicht dann im Frühjahr irgendwie schon ganz anders aus. Das muss man dann eben konkret aushandeln.
Ich wollte noch einen Satz dazu sagen, weil das ist das vielleicht, ja. Also der Bürgerrechtler Saul-David Alinsky, der hat mal gesagt, der Konflikt ist der Kern einer freien, offenen Gesellschaft. Also das heißt, irgendwann muss natürlich auch eine Zuspitzung erfolgen. Weil sonst hat man nur viel gut, und hat Lifestyle und so weiter, wenn irgendwann man was verändern will, natürlich muss dann irgendwo was kommen. Aber ich denke, das ist in der Diskussion bei euch schon mit angelegt, dass da auch irgendwo Konflikt mit entsteht. Und da sage ich, finde ich gut und das.
Ja, also ich finde, hört man mich? Ich höre mich. Ja, okay. Also ich finde es nochmal ganz wichtig, vielleicht das doch mal nochmal gerade zu sagen. Also wenn Attac zum Beispiel oder auch die IG Metall oder sonstige Gewerkschaften der DGB eine Demo organisiert, ja, dann sind wir ja dabei. Also ich bin dabei, viele sind dabei aus dem Camp. Es ist nicht so, dass wir irgendwie sagen, eure Arbeit war umsonst oder ihr seid irgendwie, wir sind das Neue und ihr spielt keine Rolle. Das ist ein Trugschluss, das so auszulegen. Es geht um einen neuen Versuch, der auch parallel zu jetzigen Aktionen, die eben diese Gewerkschaften oder Organisationen machen, parallel dazu, dass es parallel dazu entsteht. Und ich verstehe das große Problem nicht, warum man nicht zum Beispiel sagen kann, gut, wenn das Camp zum Beispiel eine Demo organisiert, dann halten wir uns daran. Das ist passiert, das fand ich warm, das fand ich toll, dass das funktioniert hat. Und wenn Attac zum Beispiel eine Demo macht oder andere, dann sind wir auch dabei und dann akzeptieren wir natürlich, dass da auch auch Flaggen sind, das ist doch überhaupt gar keine Frage, ja? Also.
Ich kann nur einen kleinen Zusatz machen.
In der Tat sind Gewerkschaftsdemos ganz anders organisiert als von Occupy. Aber das ist der Bewegung geschuldet. Aber es macht wahnsinnig Spaß, diese Demos mit zu organisieren. Es ist am Samstagmorgen immer noch nicht klar, ob alles steht, aber es läuft und keiner kriegt es mit. Das ist schon hervorragend. Hier wurde aber auch noch was angesprochen, was, glaube ich, alle Beteiligte mehr oder weniger betrifft. Ich will nicht sagen, das ist eine junge Bewegung in dem Sinne, aber es werden andere Medien genutzt, um zu kommunizieren und zu organisieren. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo man auch nochmal drauf schauen soll. Der Tino hat es nochmal gesagt, 15.000 Klicks, da machen wir eine Flasche Wasser auf, wenn es soweit ist, für Occupy Frankfurt in Facebook. Und das meiste mit dieser Bewegung ist halt über die sozialen Netzwerke gelaufen. Wie profitiert eigentlich die Gewerkschaftsjugend von diesen Netzwerken oder aber auch ATTAC? Und Occupy, ihr habt es ja schon für euch zumindest persönlich beschrieben, ist das das neue Medium? Wir brauchen, glaube ich, keine Flugblätter mehr, oder? Die Zeiten sind vorbei, wir brauchen keine Bäume mehr abholzen.
Eigentlich nicht mehr. Also, ich kann sagen, wenn man für die IG Metall spreche, also wir nutzen auch ganz gezielt, vor allem in den letzten zwei Jahren, verstärkt soziale Netze und kommunizieren über Facebook, Twitter und Co. Und erleben natürlich da auch, was das bringt, in der Mobilisierung und wie schnell mehr Debattenanstoß, wie schnell mehr Diskussionen kommen. Ich sage, bei uns, bei der IG Metall, das versteht man, wenn man mit dem redet über soziale Netze, dass es viel schneller ergehen muss, weil, ich sage mal, wir sind der Jugend verankert. Die Jugend lebt damit auf, ja. Die sind auch die Digital Natives, die direkt ins Netz hineingeboren sind, die das gar nicht mehr erkennen, wie so zu kommunizieren und diskutieren. Und da fallen halt oftmals Generationen aufeinander, die das überhaupt nicht verstehen können. So, und ich kann nur sagen, also man muss immer gucken, jede Generation kommuniziert auf ihre Art und Weise und auf ihrem Stand, auf ihrem Niveau. Und wo wir jetzt gerade stehen in den sozialen Netzen, kann man halt wunderbar, hervorragend, sehr schnell kommunizieren, sehr schnell Feedbacks einholen, ja, und Flashmobs organisieren und so weiter. Wir profitieren dann auch sehr stark davon.
Und was ist denn jetzt bei ATTAC, wie sieht es da aus?
Ja, eigentlich ganz lustig. Also als ATTAC oder die organisierungskritische Bewegung entstand, da war es das erste Mal so, dass eine Bewegung sich über E-Mail-Listen organisiert. Und dann dachte ich, wow, völlig neu, unglaublich, dass es sowas gibt wie E-Mails, ganz krass, so. Und klar, auf Webseiten stehen die Infos, unglaublich, das geht nicht mehr über Facebook und so weiter und so fort, was jetzt auch gar nicht stimmt, weil das auch immer weiter eine Rolle gespielt hat. Also ich denke, man soll eben alle Medien nutzen, die man eben braucht. Also von man malt etwas im Straßenbrett auf die Straße bis eben über Web 2.0, das ist gar keine Frage. Eine Frage ist nur, wenn man gewisse Medien nutzt, für wen gibt es dann auch Zugangsbarrieren? So, ne? Also man muss eben schauen, dass in dieser Gesellschaft ungefähr 80 Millionen Menschen leben. Und klar, ein großer Teil der Leute, die jetzt eben politisch aktiv sind, die sind eben diese Digital Natives, die eben damit aufgewachsen sind wie bei 2.0. Aber viele sind es eben nicht. Und gleichzeitig müssen wir natürlich trotzdem gucken, dass man auch solche Menschen irgendwie erreicht und kommuniziert. Und teilweise ist es eben so, dass so die üblichen Wege, also die eben E-Mail jetzt eben schon mindestens, für politische Arbeit 13, 14, 15 Jahre alt ist, diese Sachen müssen eben auch nutzen, aber natürlich auch ganz klassische Dinge, wie eben Flugblatt und Zeitung und so weiter und so fort. Also, man soll es eben undogmatisch sehen, aber gleichzeitig kein Medium verabsolutieren. Das macht keinen Sinn, weil es eben diese Zugangsbarrieren noch gibt.
Also wir haben auch noch Flugblätter.
Nochmal zurück zum Camp. Da wurde die Barrierefreiheit angesprochen. Wie ist es denn aktuell? Also da wurde vielleicht aufgerufen zu der ersten Demonstration am 15. Oktober, hauptsächlich über soziale Netzwerke. Aber wie organisiert sich das Camp oder wie werden Demonstrationen aktuell organisiert, eben über diese Social Media? Oder läuft das auch über andere Strukturen, vielleicht mündlich oder über das Papier? Wie organisiert sich das Camp da?
Also ich versuche jetzt das Vereinfachste an Organigramm jetzt rüberzubringen, was uns momentan beim aktuellen Sachstand möglich ist, weil wir ja quasi eine Campstruktur und eine Organisationsstruktur haben, die sich fast alle 2 bis 3 Tage verändert. Das heißt, Arbeitsgruppen, die neu entstanden sind, die mal ausprobieren wollten, ob sie überhaupt gebraucht werden als Arbeitsgruppe. Klingt jetzt lustig, ist aber so, das Camp war neu, man muss gucken. Braucht man jetzt einen, der hier Aufräumen organisiert? Braucht man einen, der das jetzt irgendwie vermittelt an die Internetleute und so. Das waren neue Erfahrungen, das war ein toller Lernprozess für viele Leute und dieser Lernprozess, der läuft ja jetzt gerade noch weiter. Anhand der momentanen Vernetzung, wie zum Beispiel, wie wir uns auch bundesweit weiter vernetzen. Auf dem Camp ist es am einfachsten so zu erklären, es gibt sowas wie parallel laufende Strukturen, die jetzt immer besser auch zusammenarbeiten. Das war die ersten ein, zwei Wochen noch ein bisschen problematisch. Und zwar gibt es die Leute, die hauptsächlich am Camp sind, die Leute, die hauptsächlich zu Hause sind und ein paar Menschen inzwischen, die da quasi eine Art Vermittlerfunktion übernehmen. Wichtig ist, dass alle Inhalte, die aus diesem Camp nach außen kommen, tatsächlich im Camp besprochen werden und dort entstehen. Es ist zum Beispiel nicht so gern gesehen, dass sich kleine Arbeitsgruppen bilden, die jetzt Inhalte ausarbeiten und die fertig ins Camp eintragen, sondern das wird im Plenum gemeinsam halt behandelt. Was in vielen kleinen Arbeitsgruppen und auch zu Hause jedoch gemacht wird, ist die Info und die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Sprich Pressemitteilungen zum Beispiel, die wollen jede Nacht geschrieben werden, damit die Medien auch schön gefüttert werden können. Und das ist da, wo wir, oder ich zumindest, definitiv eine neue Qualität in der Art der Vernetzung und des Protests sehe, so wie sich jetzt hier manifestiert. Vor 10 Jahren, Stichwort Genua, Davos, Zürich, IWF, Weltbank, G8 und so, da habe ich auch noch ganz stolz meinen Kumpels erzählt, ja, wir haben jetzt einen Verteiler und Internet, wir nutzen das voll zum Vernetzen und so, aber dennoch war es immer noch ein ziemlich einseitiges Ding. Mittlerweile haben wir die Möglichkeit, über Nacht mit 16 bis 24 Leuten gleichzeitig an einer Pressemitteilung zu arbeiten. Über ein Pad. Das gab es halt vor 10 Jahren so nicht, diese Möglichkeit. Da musste man telefonieren, da musste man schreiben, da musste man rückfragen, da musste man gegenlesen. Dann hast du halt mit 20 Leuten eine Woche gebraucht, bis diese blöde Pressemitteilung draußen war. Bis dahin hat sich die Welt 7x24 Stunden weitergedreht und kein Hahn hat wegen dem umgefallenen Fahrrad mehr gekriegt. Aber das geht jetzt einfach ein bisschen fixer. Und man muss mir überlegen, am 3. Oktober, ja, Tag der Deutschen Einheit, wenn ich mich da hergestellt hätte und gesagt hätte, hier, wir machen Demo und am 15. Oktober stellen wir uns mal so richtig voll mit Camp irgendwie vor die Zentralbank, da hätten die Leute halt gelacht, die für den Blödmann behalten, weggeschickt und gesagt, hier drüben weiter, ja, jetzt stehen wir halt 100 Zentel. Also da geht halt was und über diese neue Qualität der Vernetzung kommt man auch schneller voran. Es werden Inhalte schneller vorangetrieben, nach wie vor, jetzt geht es vielleicht tatsächlich darum, diese Inhalte ein bisschen konkreter auszuformulieren. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur aufgrund des Drucks der Medien, so wie ich vorhin schon angefangen hatte, sondern auch aus dem Camp heraus und auch aus der Bewegung heraus wird schon langsam auch wirklich der Wille manifest, da wirklich mal konkrete Forderungen auch zu haben. Und da, glaube ich, geht es momentan vor allem darum, ob sie eher reformistischer oder revolutionärer Natur sind. Und auch da kann ich jeden nur einladen, bringt euch ein, ansonsten wird diese Entscheidung ohne euch getroffen.
So, wir sind bereit fürs Publikum. Wie gesagt, wir schlagen vor, erstmal 5 Fragen und wir haben keinen Human Speaker wie an der Wall Street, wir haben aber einen menschlichen Mikrofonständer.
Und wir hatten auch gesagt, die Redezeit der Fragen auf eine Minute zu begrenzen, damit es keine Rede, sondern tatsächlich eine Frage ist.
Ich fand die Diskussion ja sehr interessant am Podium. Was ich ein bisschen weniger gut finde, ist die Tatsache, dass wir nur Fragen stellen sollen. Wir sind politische Menschen, wir haben unsere Meinungen und ich denke, wir sollen auch die Möglichkeit haben, kurze Stellungnahmen abzugeben. Ist klar. Ich bin Heinrich Fischer von Attac Frankfurt und ich habe 2 Probleme. Also, der Erik hat gesagt, kleine Schritte und so weiter und so fort, das finde ich alles schön. Auf der anderen Seite erfahren wir jeden Tag, dass die Gegenseite, die Banken und Konzerne, sind mächtig, die verfügen über die Medien, die können die Leute alles Mögliche in die Köpfe reinhauen. Wie wir von diesen kleinen Schritten mit diesen übermächtigen oder sehr mächtigen Organisationen es aufnehmen können. Die andere Sache ist die Frage mit der Perspektive. Also ich denke schon, dass man überlegen muss, wenn man da vor der Bank kämpft, dass 2 Sachen wichtig sind. Also einmal denke ich, die Banken müssen entwaffnet werden. Ich glaube, es trifft hier auf breite Zustimmung, muss man sehen, wie man das hinkriegt. Und die zweite Sache ist die, dass diejenigen Leute...
Das waren 40 Sekunden, bitte die Frage.
Ich darf über diese Spekulationen reich und superreich geworden sind, die waren schon vorher, dass man die an der Bewältigung der Krise beteiligt und nicht ständig Schuldendiskussionen führt.
So.
So, das war keine Frage, sondern ein Statement. Ich bitte, das Mikro, Claudia, festzuhalten und ich stoppe hier die Uhrzeit.
Ja, mein Name ist Heinz Klee, ich bin in der EG Metall hier in Frankfurt und habe ein großes Problem mit dieser Bewegung. Ich sage kurz mal Folgendes. Der Kapitalismus ist bankrott. Den kann man nicht mehr reformieren und der ist am Ende und es wird Zeit, dass dieser Staat auch bankrott geht. Sonst reißen die uns in ein System hinein, das wir noch nie erlebt haben. Wir haben eine Weltwirtschaftskrise. Wie hat der Kapitalismus schon mal eine Weltwirtschaftskrise gelöst? Er hat sie gelöst durch Faschismus und Krieg. Und wenn ich jetzt sehe, Bundeswehreinsatz im Inneren, Militarisierung der Außenpolitik, Deutschland führt Krieg, völlig grundgesetzwidrig.
Noch 20 Sekunden.
Jetzt hat er mal die Luft an. Und jetzt gehen wir her und ich sehe eine Demonstration, wo ich mit meiner Gewerkschaftsfahne nicht mehr auf eine Demonstration gehen kann, das erste Mal seit 45, dann frage ich die Organisatoren, was meint ihr denn, wo wir hier sind? Dass die fortschrittlichen Organisationen,
dann
die
nicht organisieren, nicht zusammenarbeiten, es ist keine Frage gestellt worden.
Und ich fordere euch auf, das sofort zu ändern.
Ist mein Name. Ich habe nur mit den Weltkonzernen McDonalds, Coca-Cola, jeder, wer in den letzten 20 Jahren die Presse liest, Tim von Genua über bis Coca-Cola-Hauptverwaltung, bis Atlanta. Ich habe Vertreter eben mit deiner Frage. Ich war im Urlaub am Neckar, gucke die Hessenschau und sehe dort die Arbeitsloseninitiative der IG Metall. Die damals im reichsten Hotel in Frankfurt Hof die Aktion gemacht hat, die den Blüm im ZDF auseinandergenommen war und sehe da, dass die IG Metall Arbeitsinitiative mit ihrem Transparenter nicht gab. Da bin ich Samstag mit meiner Frau, mit Freunden hingegangen.
Noch 20 Sekunden. Wir haben uns darauf geeinigt, eine Minute pro Person.
Vergehen bekommen 450 D-Mark Strafe an der Heilgartenschule. Sie ist mit der kleinen GEW-Fahne hin, da waren drei Jüngerchen und da wurde die Abstimmung gemacht, die Fahne Arbeit gegen zum ersten Mal nach 45 einzuziehen. Und da standen neben mir drei Jüngerchen, wir sind stolz, ein Deutscher zu sein. Sie haben gesagt, richtig, zum ersten Mal werden die Fahnen der Arbeiter wegen eingezogen. Ich frage mich als Vertreter der IG Metall. Ich stehe in der Tradition von Willy Schmidt, Buchenwald, Häftling, Militär. Finkel, hättest du die Fahne in die Metall eingeholt, wenn diese Jungfaschisten noch euch beifallen? Ihr müsst mal sehen, welche Bündnispartner ihr braucht. Wenn ihr diese Bündnispartner braucht, hat schon mal was gegeben, die ist den falschen Weg. Es geht mit Attac vorher zusammen, betriebliche Konflikte wie mit Attac gemeinsam. Aber wenn das die Position ist, das ist ein falscher Weg. Passt auf, wo ihr denn hingeht. Dankeschön. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein und endlich werden die Fahnen runtergenommen. Die sind nicht runtergenommen. Das ist eine Politik, die endet bei 33.
Also ich würde Ihnen gerne mal ein Plädoyer für eine ruhige Diskussion einlegen. Wir sind erwachsene Menschen, wir können ruhig miteinander reden, und auch wenn sich manche Menschen aufregen.
Das ist eine Unterstellung, die du machst, und das finde ich diffamierend. Statt einfach zu sagen, lass die Bewegung sich erstmal entwickeln und wenn es Probleme gibt, dann haben wir die auf dem Schirm. Und da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wer hier jetzt lauter schreit, der hat garantiert kein Recht. Bitte konkrete Fragen, 60 Sekunden. Vier Finger zeigen auf dich.
Ich heiße Agnes und ich verzichte. Ich verzichte nicht darauf, zu sagen, dass ich eine Geschichte habe, dass ich verschiedene Rollen in meinem Leben lebe. Wie viele andere hier auch. Wir sind heute Gast und gleich die Frage, ist uns das allen bewusst, weil wir müssen ja eine Frage haben,
ist bewusst. Wir sind jetzt im Augenblick Gast bei Occupy. Occupy ist eine neue Bewegung und ich verstehe es so. Und ich habe auch Jule vorhin so
noch 20 Sekunden.
Ich kann in meiner Rolle zu Occupy gehen, ich kann mitdemonstrieren, ich kann Occupy als Katalysator, als Ideengeber nutzen, ich kann Dinge reingeben, ich kann Dinge wieder mit in meine Rolle, in meine Gewerkschaft, in meine verschiedenen Rollen, in meine Parteien wieder einbringen.
Ich möchte kurz einen Punkt zu dieser eine Minute sagen. Natürlich fühlen sich hier viele beschnitten, aber wir wollen ja nicht bis um 24 Uhr weiter diskutieren. Manche Menschen müssen morgen arbeiten.
20 Sekunden!
Die,
so,
die Sache ist hier nicht zum Ende, wenn wir hier fertig diskutiert haben.
Okay, dann brechen wir jetzt hier die Veranstaltung ab. Es sollte hier ein Brückenbau gemacht werden zwischen Gewerkschaften und der Veranstaltung. Aber ich sehe, dass Leute, die noch nicht mal hier in Facebook umgehen können, hier jetzt einfach versuchen, die Bewegung zu diffamieren. Tut mir leid, wir machen da jetzt Schluss. Danke.
Sich zu respektieren. Egal, welche Meinung jetzt erstmal hier eine hat, außer Nazis, ja, klar, Aber bitte hier einer jeden respektieren und jeder hat seine Meinung und ja.
Ja, wie fange ich an? Also zunächst mal finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, dass dieser Konflikt, der ja tatsächlich erstmal ein Konflikt ist, auch in dieser Emotionalität durchaus aufs Tapet gekommen ist. Daran ist nichts falsch, wenn man sich auch mal laut anschreit. Gleichzeitig, genau, fände es gut, wenn wir das jetzt die nächsten Minuten anders machen würden, aber trotzdem glaube ich, das ist erstmal ganz gut, weil es sich tatsächlich um einen manifesten Konflikt eben handelt zwischen zwei, naja, unterschiedlichen Identitäten, die sich eben unterschiedlich herausgebildet haben. Eine Gruppe, eine Struktur, die ganz neu ist, mit ihren bestimmten Regeln und dann eben Akteure, die es eben schon längere Zeit gibt, die eben auch ihre ganz bestimmten Regeln haben. Das ist erstmal kracht, das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass es gibt ein Unverständnis zwischen diesen beiden Akteuren und das ist eben auch nicht verwunderlich aufgrund einer unterschiedlichen Geschichte. Und in Richtung von Occupy-Gruppen muss ich an dieser Stelle sagen, dass diese Vorstellung, dass alle Menschen Individuen sind, was sehr Richtiges hat und was sehr Kraftvolles auf der einen Seite. Auf der anderen Seite darf man eben dabei nicht vergessen, dass eben Menschen ihre Geschichte haben, und zwar nicht nur als Individuen, sondern als Menschen in gesellschaftlichen Strukturen. So, und dass diese Strukturen sich eben ausdrücken über Verhaltensweisen, aber auch über Symbole, Fahnen und andere Dinge. Und dass man eben unterscheiden muss, wenn man eben politisch agiert, handelt es sich eben um Freunde oder handelt es sich eben um Gegner, mit denen man da zu tun hat. Und ich glaube, dass in der Situation, in der wir jetzt stecken und die nächsten Monate stecken werden, es sehr sinnvoll ist, Kompromisslösungen zu finden, angesichts dessen, dass das, was die einzelnen Gruppen darstellen, ja nicht die Kraft hat, diese Gesellschaft wirklich umzustürzen, obwohl wir uns das, glaube ich, alle wünschen. Das heißt, man muss irgendwie Formen finden, zusammenzuarbeiten. Und vielleicht ist eben diese Diskussion heute über Emotionalität, die, glaube ich, sehr, sehr richtig ist, ein Ausgangspunkt, genau dazu mehr Verständnis zu kommen, weil daran scheint es bisher zu fehlen. Das ist erstmal nicht schlimm, aber da muss man, glaube ich, zu weiteren Schritten kommen. So. Man darf, glaube ich, auch nicht auf der Position stehen bleiben, wo man ist, muss sich vielleicht auch legen. Genau, das wird dann die nächste Zeit zeigen. Aber erstmal ist es, glaube ich, richtig, dass es diesen Konflikt gibt. Ich finde es eigentlich sehr gut.
Ja, ich fehlen da auch gerade noch so die Worte. Erstmal finde ich die Energie, die jetzt hier gerade aufgewandt wurde, eigentlich auch ziemlich gut, weil das natürlich ein emotionales Thema ist. Also ich will es auch diskutieren. Ich will gar nicht sagen, dass es so und so ist und daran haben sich alle zu halten. Deswegen finde ich ehrlich gesagt den Vorwurf, ich weiß jetzt nicht mehr genau von wem, aber von da hinten ziemlich gemein, weil das irgendwie, also das ist nicht, zumindest nicht mein Wille und ich glaube, es ist auch nicht der Wille von anderen aus dem Camp. Ich wünsche mir, dass man versucht, uns ein Stück zu verstehen. Genauso, und darüber haben wir ganz lange diskutiert in den letzten Wochen im Camp auch, verstehen wir natürlich, dass es da auch auf Unmut stößt, dass man eben keine Organisationsbanner haben will. Ich bin auch gern bereit, mich da nochmal jetzt auch nach dieser Veranstaltung mit euch, wer auch immer will, da auseinanderzusetzen. Ich verstehe das schon. Aber und nochmal insgesamt, also diese Redezeitbeschränkung war vielleicht obwohl es jetzt anfangs unsere Abmachung war, vielleicht sollten wir die nochmal überdenken.
Also, mir fällt es auch schwer, einfach jetzt irgendwie anzufangen, irgendwie zum Anschlusspunkt zu finden. Was mir halt auffällt ist, ihr seid empört, ja, also zu Recht. Das ist eine der ersten Sachen, die von Anfang an gesagt wurden, empört euch. Empört euch. Jeder hier hat genügend Gründe, um momentan auf irgendein System bezogenes irgendwas mehr als einfach nur ein bisschen sauer zu sein. Aber wir haben auch ganz am Anfang gesagt, ich habe es gesagt, die anderen, glaube ich, sehen so ähnlich, die Diskussionskultur, so wie sie sich auf dem Camp in der ersten Woche manifestiert hat oder nach der ersten Woche, wo es auch sehr diffizil war, irgendwie auf sowas wie einen Konsens überhaupt zu kommen oder überhaupt erst drauf zu kommen, wie man zu dem Konsens kommen will, ja, so funktioniert Basisdemokratie nun mal,
Das war anstrengend, aber es scheint zu funktionieren. Und jetzt sehe ich halt hier diese Empörung und ich kann es ja verstehen. Und wir haben uns hier getroffen unter dem Banner, wie willst du leben? Ja, verdammte Scheiße, ich lebe in einer Welt, in der ich sehe, dass mit Lebensmitteln Spekulationen betrieben werden, ja, wo man auf steigende Lebensmittelpreise wetten kann und wo Menschen alles dafür tun, damit die da aufsteigen, damit sie ihre Gewinne irgendwie einfahren können. Das ist pervers. Da habt ihr Grund dafür, euch aufzuregen. Wir leben in einer Welt, in der über IWF, in der über die WTO, über Handelsabkommen und Verträge Patente auf Leben ermöglicht wurden. Das ist pervers. Das ist pervers im Maßgeschichte. Und wir haben alle einen Grund, uns darüber aufzuregen, aber es bringt, und eins will ich gerne zu den zwei sagen, die da hinten sich ja ein bisschen lauter aufgelegt haben, halt so. Ganz ehrlich, ich glaube, eure Analyse passt auf das, was ihr zu 33 irgendwie zu sagen habt, aber momentan haben wir einen anderen gesellschaftlichen Status quo. Aus meiner Erfahrung oder aus meiner Empirie, sage ich mal, sehe ich, dass wir kein Klassenbewusstsein mehr haben, so wie es vor 70 Jahren war. Früher konnte man auch stolz darauf sein, Arbeiter zu sein oder sich stolz zu einem proletarischen Hintergrund irgendwie bekennen. Das gibt es heute gar nicht mehr, weil dieses Klassenbewusstsein ist doch so überhaupt nicht in der Gesellschaft vorhanden. Wir sind schon seit Jahren an dem Punkt in unserer Gesellschaft, wo nicht mehr die Arbeitnehmer als Klasse sich sieht und sagt, hier, das sind die Arbeitgeber oder das sind die Kapitalisten. Nein, wir sind in einer verroten Kultur angekommen, wo das Barbarische quasi manifest wird, dass wir nicht gegen die Großen gemeinsam kämpfen, sondern gegen die, die Hartz IV bekommen, weil das wird ihnen nicht gegönnt. Ja, wir bringen auch die Hartz-IV-Bekommen. Wir suchen uns, weil es uns auch medial so leicht gemacht wird, einfach die Schwächeren raus, um auf denen rumzupicken. Wir können uns alle dran aufgeilen am Nachmittag bei ProSieben und Sat.1, wie normal unsere familiären Verhältnisse sind, weil da die größten Assis Deutschland irgendwie vor der Kamera gelockt werden für 200 Euro. Das ist die Welt, in der heutzutage Kinder groß werden. Eine Welt, in der Kinder die Kühe lila malen oder denken, dass Fischstäbchen als viereckige Dinger aus dem Meer gezogen werden. Ja, da regt ihr euch hier über sowas auf. Das ist an der Debatte fast schon wieder vorbei. Wir haben elementare Probleme, die überhaupt nicht mehr vermittelt werden. Das Schulsystem wurde angesprochen und ich sag's nochmal, aus eurer Sicht heraus, als Gewerkschaftler, und ich nehme euch die Empörung auch voll ab mit Leib und Seele, mir tut das weh, ja? Aber ich habe das Gefühl, dass eure Empörung sich nicht dorthin kanalisiert, wo sie hingehört, weil wir sind untereinander debattiert. Wir streiten untereinander, aber wir streiten untereinander. Kämpfen müssen wir gemeinsam gegen wen anders und das sind nicht die Hartz-IV-Leute.
Cool. Ich denke, der Oberste und danach wollen wir dann in die Fragerunde einsteigen.
Ich mache es ganz kurz. Der Tino hat mir einiges schon vorweggenommen. Ich möchte mich entschuldigen für meinen Ausraster. Allerdings habe ich auch in den letzten 3 Wochen sehr viel auf diesen Punkt gelernt, dass man auf den Punkt kommt, dass man was Wesentliche spricht, dass man eine Redezeit hat, weil Pamphlete haben wir genug in der Politik, die uns erzählen wollen, was los ist. Und das brauchen wir nicht. Wir brauchen wieder back to the roots, back to the basics. Lasst uns gucken, wo die Gemeinsamkeiten sind. Und das sollte heute der erste Brückenschlag deutschlandweit sein. Occupy featuring Gewerkschaft oder Gewerkschaft featuring Occupy.
So, danke Olaf. Wir eröffnen jetzt quasi die Fragerunde und jetzt wäre nochmal mein ganz persönliches Plädoyer. Wir haben euch eingeladen für eine Podiumsdiskussion, die findet normalerweise zwischen Podiumsteilnehmern statt. Und bitte äußert eure Fragen an die quasi Experten hier oben. Die Diskussion wollen wir nicht damit beenden, wenn die Zeit hier vorbei ist, aber sie kann überall weitergeführt werden, in verschiedenen Orten und gerne auch ins Camp hineingetragen werden oder auch in die Gewerkschaften. Ich denke mal, da werden auch die Gewerkschaften weiter dran heftig diskutieren. So, die Fragerunde sei hiermit eröffnet.
Jo, hallo, mein Name ist Thomas, ich bin aus Frankfurt und um diesen Emblem- oder No-Emblem-Sache ein bisschen transparenter darzustellen, hätte ich dazu eine ganz konkrete Frage. Ob Occupy vielleicht Angst davor hat, dass wenn in Demonstrationen Blöcke von, egal ob DGB oder wem auch immer mitlaufen, ob sich dadurch Bürger vielleicht abgeschreckt fühlen, die sagen, ich möchte nicht in einem Fahnenblock mitlaufen und ob dann, ob da die Absicht hin besteht, dass eben alle nur als Menschen kommen, ob das die Absicht ist, warum das nicht gewünscht wird, so.
Dankeschön.
Kurz eine Einladung. Morgen um 18.30 Uhr kommt in die Frankfurter Rundschau der sogenannte Entwicklungsminister Niebel. Wäre schön, wenn einige Leute da wären. Dem kann man bestimmt einiges sagen. Die Frage von mir ist, ich kam jetzt leider später, ich weiß nicht, wie es vom Podium her genauso vielleicht beantwortet worden ist schon. Wie hinreichend ist bisher von Occupy die Abgrenzung auch gegenüber Rechtspopulismus erfolgt? Und ich meine damit nicht nur, dass Hartz-IV-Bezieher durch den Kakao gezogen werden, sondern Rechtspopulismus im Allgemeinen.
Dankeschön.
Nils, ich habe nur die Frage, wie werden Entscheidungen getroffen? Vorhin hat, ich glaube, Gian Francesco hast du ganz rechts gesagt, wenn ihr euch nicht beteiligt, werden die Entscheidungen ohne euch getroffen. Ich frage nur, wie?
Danke.
Ja, die Frage ist für mich jetzt, ich habe mich vorhin mit den Kollegen unterhalten und irgendwie diese Frage steht ja noch im Raum. Und so wie ich das verstanden habe, gab es eben offenbar Leute mit Armbinden dort im Camp, als die Kollegen dort waren, und die hatten auf dem Arm stehen, dass ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie lässt sich das einerseits vereinbaren, wenn man dann sagt, wir wollen keine Gewerkschaftsembleme haben, oder lässt sich das überhaupt vereinbaren? Und da ist die Empörung von den Kollegen für mich voll zu verstehen.
Da ich für Occupy an sich Verständnis habe, dass ich mit Attac oder IG Metall ein bisschen sich abgrenzen will, würde ich natürlich IG Metall und Attac fragen, oder besonders IG Metall, wollen die Gewerkschaften nicht endlich mal wieder zurückkehren zu einer sozialen Bewegung? Was ihr in den letzten 10 Jahren gemacht habt, war es so, dass ihr mitgemacht habt, war was schuld der Finanzkrise. Sei es Hartz IV, sei es in der Finanzkrise selbst, Plünderung der Haushalte durch die Steuersenkungsprozesse, die damit verbundene Privatisierung und Eurochips und so weiter. Da hat man mit Gewerkschaft nichts gehört. Und von Attac muss ich sagen, es ist da mal was. Was Peter Grotja in der Taz geschrieben hat, ist nach meiner Erfahrung, ich war schon vor 10 Jahren beim TU in Berlin, bei der Öffnung.
Kongress Attac.
Und was sich seitdem tut, ist, wie gesagt, sporadisch, eine Wellenbewegung, irgendwie was ist. Aber sonst, vielleicht ist die Bewegung zu schwach. Aber bisher kam nichts. Deswegen würde ich fragen, ob er eine soziale Bewegung werden wollt.
So, jetzt haben wir die 5 Fragen gesammelt. Wir gehen jetzt nochmal zurück aufs Podium und wenden uns dann, wenn noch Bedarf steht, wieder eine Fragerunde zu. Fangen wir mal bei Costantino an. Möchtest du dich zu den an dich gerichteten Fragen oder an euch gerichteten Fragen abarbeiten?
Ja, also wenn ich jetzt anfangen soll, dann gehe ich erstmal zum Thomas. Das war, ich abgekürzt, die Angst vor der Demo-Vereinnahmung, glaube ich, über Flaggen. Oder habe ich das jetzt noch richtig im Kopf?
Ja, dass Bürger eben abgeschreckt werden.
Genau. Also ich glaube, dass das mit einer der Gründe war, also nicht der einzige, aber mit einer der Gründe, weswegen tatsächlich auch von Anfang an auf Fahnen verzichtet werden sollte. Und natürlich die Frage, wenn es einem um die Inhalte geht und wenn man als neu entstehende Bewegung sagt, uns ist es wichtig, dass das Wort an vorderste Stelle gestellt wird, deswegen braucht man weder zu schreien, noch irgendwie absichtlich langsam zu reden oder viel zu schnell. Jeder kriegt die Zeit, die er braucht, um gehört zu werden. Uns geht es um das Wort und um die Inhalte. Dann konterkarieren eigentlich diese Flaggen das, weswegen wir angefangen hatten, da das Wort an erste Stelle zu stellen. Denn DGB steht für irgendwas ganz Bestimmtes. Und wenn man nicht den DGB mag, und dann kommt da ein Heer von DGB-Flaggen auf einer Occupy-Demo daher oder auf eine von diesen Samstagsdemos, dann ist natürlich der Eindruck, der medial irgendwie kolportiert wird, dass da die Gewerkschaften alles in der Hand haben. Das wollen wir halt einfach nicht. Also das ist ganz einfach so. Und es ist ja auch nicht so, die Gewerkschaften haben es auch nicht in der Hand. Und die haben ja auch allem anscheinend nicht vor, das jetzt für sich zu vereinnahmen. Die Gefahr sehen wir ja auch nicht. Deswegen wollen wir da auch keinen Teufel groß an die Wand malen müssen, wo wir keinen vermuten. Aber umso abstruser erscheint mir quasi jetzt eine verlängerte Debatte über Sinn und Unsinn von Flaggen auf dieser Demo. Denn bisher gab es im Camp wirklich einen breiten Konsens, dass man das nicht will. Und es gibt immer auf 100 Leute, 2, 3 Leute, die das jetzt nicht so empfinden. Was ich jetzt, wie gesagt, halt nochmal sagen will gerne, ist zu den Leuten auch von da hinten, die es angesprochen haben. Ich will ja wirklich auf das Argument eingehen, aber ich habe das Gefühl, dass ihr euer Beispiel historisch zwar richtig begründet, aber es einfach heute nicht mehr passt. Also dass jetzt plötzlich über diese Bewegung quasi so eine Art faschistoide Bewegung irgendwie wieder sich findet oder so. Das ist absolut ausgeschlossen. Die Menschen haben von Anfang an gesagt, es ist international und solidarisch. Da haben nationalistische Tendenzen einfach nichts drin verloren. Die kommen argumentativ auch nicht weit. Wenn da jemand für eine Mark spricht oder für Deutschland, der meldet sich einmal im Plenum und hat 90 Stimmen dagegen. Das ist die Macht, die wir dem Wort geben. Zu dem Rechtspopulismus könnte ich noch was sagen. Bei den anderen Sachen bin ich mir auch gar nicht so sicher. Vor allem das mit den Ordnerbinden, mit dem Deutschland-Ding, das ist mir echt neu. Und ich will es auch nicht abbügeln, aber das soll jemand dazu sagen, was er liebt hat. Ich war da nicht da, ich kenne das nicht. Okay, können wir auch gleich, das andere war die Rechtspopulismus-Abgrenzung. Über das Camp wurde versucht, sich nicht durch eine einzelne Parole von rechts abzugrenzen, indem man sagt, keine Nazis, sondern es wurde versucht, sich argumentativ, offensiv, positiv zu positionieren, damit klar wird, dass eben faschistoide, sexistische, rassistische Meinungen da einfach kein Forum finden werden. Also wir haben von Anfang an den internationalen Charakter gestresst, damit klar ist, dass nationale Tendenzen da eben also nicht lange Fuß fassen würden und sich auch nicht weiter etablieren können. Das ist auch so, ja, es gibt keine faschistoiden Meinungen, die mir bisher jetzt eben über das Camp groß transportiert wurden. Und ich hoffe, dass wir auch weiterhin auf so eine Abgrenzung gegenüber dem Rechtspopulismus oder gegenüber rechten Kräften auch konsequent verzichten können. Denn wie gesagt, bei den Argumentationen und bei den Diskussionen vor Ort kriegt man dann schon auch mit, dass wirklich die Argumente, egal wie sie kommen, nicht nationalistischer Art einfach sind. Also ich glaube, wir haben auch eine Problemstellung, wo wir einen Lösungsansatz brauchen, der mit nationalen Strukturen einfach nicht mehr weiterkommt. Es ist ein globales Problem, es betrifft alle. Es fällt uns deswegen auch schwer, Forderungen zu formulieren, weil es uns noch so gut geht in Europa. Es fällt uns schwer, vor 10 Jahren habe ich noch mit ähnlichen Leuten in Davos oder irgendwo anders in Zürich demonstriert für eine Entschuldung der dritten Welt. Mittlerweile müsste ich ja die eigene Entschuldung für unsere Welt fordern. Also es ist eine neue Sachlage mittlerweile. Über dieses Kapitalding hat sich einiges die letzten 10 Jahre so gravierend verschlechtert, dass man da echt nochmal auf den Forderungen von vor 10 Jahren aufbauen muss, um überhaupt am Status quo dran zu bleiben. Ja.
Ja, ich wollte auch nochmal zu dem Thema Rechtspopulismus, Rechtsextremität, Nazis, Homophoben, Islamophoben, was auch immer, menschenverachtende Ideologien, auch nochmal was sagen. Also wir haben damit gerade mit Druck von außen starke Probleme gehabt. Wir haben permanent den Druck bekommen, uns davon abzugrenzen. Wir haben, und es ist allgemeiner Konsens, und ich finde es schade, dass es eigentlich nicht als selbstverständlich gilt. Wir haben gesagt, wir sind eine menschenfreundliche Bewegung. Das impliziert für mich, dass man alles, was in irgendeiner Art und Weise Menschen oder Menschengruppen verachtend ist, dass man das ganz klar ausschließt. Dennoch, und das finde ich auch sehr wichtig, da rede ich jetzt für mich, finde ich es auch keinen verkehrten Ansatz, sich zu überlegen, ob man Gegner oder Leute, die Meinungen haben, die vielleicht einem total negativ aufstoßen, nicht einfach vielleicht versucht, unter den Tisch zu reden, Gegner widerlegen, anstatt einfach zu sagen, so, wir kicken euch raus und Box ins Gesicht und ihr habt hier nichts verloren, Platzverweis. Also das Camp ist ein öffentlicher Platz. Wir haben nicht das Recht, Leuten zu sagen, verschwindet hier aufgrund eurer Ideen. Würde vielleicht ein paar Dinge vereinfachen, aber wäre wahrscheinlich nachhaltig gesehen auch nicht das Intelligenteste, das finde ich. Ich war selber jahrelang immer wieder in Dresden und habe gegen Nazis demonstriert und habe irgendwann gemerkt, dass irgendwie, mich persönlich hat es nicht weitergebracht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich die Diskussion mit Leuten, die vielleicht wirklich denken, sie müssten die Menschheit von Ausländern befreien oder ich weiß nicht, was für komische Ideen es da gibt. Ich habe ein starkes Bedürfnis danach, mir genau solche Leute vorzuknüpfen und zu gucken und auch zu hinterfragen, wie kommt man auf so wahnsinnig perverse und abstruse Ideen? Und genau das ist das, was im Camp gerade auch ein Forum findet. Und ich finde es ganz, ganz schade, wenn nach außen hin das dann so aussieht, als wäre das eine Bewegung, die von Rechten unterwandert wird oder die irgendwie womöglich noch rechts ist. Also irgendwie egal, was man macht, das ist falsch. Und selbst wenn wir uns positionieren und sagen, Nazis raus und was auch immer noch raus, dann kommt der Nächste und sagt, ja, und was ist mit Homophobie oder was ist mit Transsexuellen und so, habt ihr da auch was dagegen? Also irgendwie diese Endlosschleife ist wahnsinnig schwierig. Reicht es nicht zu sagen, dass man eine menschenfreundliche Bewegung ist? Ich weiß nicht.
Jule, vielleicht kannst du noch was zu der Frage sagen, wie Diskussionen und Entscheidungen im Camp getroffen werden. Das entkräftet vielleicht diese Diskussion hier auch ein bisschen. Die Frage kam eben auch aus dem Publikum, wie Entscheidungen und Diskussionen geführt werden im Camp.
Also ich hatte ja vorhin schon das mit den Versammlungen angesprochen, mit den Assembleas. Bei uns hat jeder erstmal gleiches Recht zu sprechen. Und jeder hat ein Recht darauf, gehört zu werden. Das finde ich ist eine ganz grundlegende Regel, die man auch braucht für anständige Diskussionen. Und ich glaube, wenn man versucht, andere Menschen in ihrer Argumentationslinie zu verstehen und auch zu gucken, woher kommt das, was hat der Mensch vielleicht für eine Vorgeschichte, dann wird auch vieles klarer. Und ich wünsche einfach nur, dass es eben umgekehrt auch so zurückkommt. Und ich weiß nicht, meintest du die Frage, wie man sich beteiligt? Weil das kam von da irgendwie. Genau, also wie man sich beteiligen kann, wie man sich beteiligen kann. Ich gebe zu, wenn man aufs Camp kommt, weiß man erstmal wahrscheinlich nicht so ganz, was kann man tun. Wir haben uns bemüht, irgendwie Strukturen aufzubauen, die das Ganze ein bisschen transparenter machen. Man kann immer irgendwie noch viel arbeiten. Wir haben eben um 19.30 Uhr immer die abendlichen Assemblées, wo jeder herzlich eingeladen ist, mit uns zu diskutieren. Müssen wir vielleicht noch mal besser auch nach außen bringen. Vielleicht ist es noch nicht hundertprozentig angekommen. Auch bei den Workshops, jeder hat das Recht, einen Workshop zu initiieren, ganz gleich von welcher Idee jetzt erstmal. Wir hatten, ich weiß nicht, wer damit schon in der Diskussion konfrontiert war, die ganz lange Debatte über Zeitgeist und haben uns im Endeffekt darauf geeinigt, dass es so laufen kann, dass Zeitgeist einen Workshop macht, darüber aufklärt, was ist Zeitgeist, und dann sollen die Leute, die sich dafür interessieren, da hinkommen und vielleicht auch die Leute unter den Tisch reden und vielleicht erkennen, das sind ganz seltsame Leute, aber sie haben die Möglichkeit dazu und jeder Einzelne hat die Möglichkeit, einen Diskussionskreis zu initiieren und dann eben auch zu diskutieren. Also es gibt ganz bunte Themen, also jeder kann mit seinen Kompetenzen reinkommen und Leute einfach versuchen zu bereichern. Es ist ein Versuch, sich gegenseitig auch zu bereichern.
Ich möchte nur noch einen Satz sagen, was mir in diesem Camp aufgefallen ist, zur zweiten Demonstration. Es hat die offizielle Ankündigung der NPD gegeben, dass sie Flyer verteilen wollten. Das Camp hat sich gewusst zu wehren und es hat einen Cyberangriff gegeben. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, es gab einen, ich sag's jetzt mal, Kriegsangriff im Netz auf die NPD-Seite, die dann mehrere Tage stillgelegt wurde. Allein diese Ankündigung hatte gereicht, dass sich die Bewegung gewehrt hat. Vielleicht wird das an dem Punkt auch noch mal deutlicher.
Ja, ich möchte zu zwei Punkten ganz kurz etwas sagen. Einfach mal zu der Frage von Rechtspopulismus und Abgrenzungsnotwendigkeit meines Erachtens. Wenn ich mir anschaue, wie sich in den letzten Monaten nochmal die politische Landschaft verändert hat, der politische Diskurs in dieser Republik, was die Katze angeht, gegenüber südeuropäischen Ländern, insbesondere auf Griechenland bezogen. Wenn ich mir nochmal anschaue, wie wahnhaft die politischen Eliten versuchen, naja, also diese Krise zu lösen, kann man ja nicht sagen, sondern erklären, sie wollen sie lösen, in Wirklichkeit wird diese Krise weiter verschärft. Wenn man sich anhört, wie wahnhaft in den politischen Talkshows haarsträubende Konzepte proklamiert werden, glaube ich schon, dass eine, und ja, noch eine Anmerkung, und angesichts dessen, dass 82% der deutschen Bevölkerung es richtig finden, wenn in Griechenland massive Kürzungen vorgenommen werden und Sozialabbau betrieben wird. Bitte? Also angesichts dessen glaube ich, dass eine sehr eindeutige und eine sehr scharfe und pointierte Positionierung sehr, sehr wichtig und sehr notwendig ist. Das mag vielleicht dann zu heftigen Kontroversen in diesen Kernstrukturen führen, aber ich glaube, dass es angesichts der politischen Dramatik und der Brenzligkeit der Situation, in der wir stecken, eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Ganz kurz noch einen Takt zu der Frage, falls ich sie richtig verstanden habe, wann Attac wieder soziale Bewegung wird. Die Frage verstehe ich nicht ganz. Also Attac ist eine Bewegungsorganisation. Sie tut das und ist so, wie die Mitglieder, die dort aktiv sind, eben Dinge tun oder eben auch nicht tun. Es gibt keinen bürokratischen großen Apparat, der sagen könnte, wir machen das oder jenes, sondern Attac hat immer Proteste initiiert. Zum Beispiel diese Krisendemonstration im März 2010 war das, glaube ich. Da waren 40.000 Leute auf der Straße in Frankfurt und Berlin. Im Übrigen genauso viele wie am 15. Oktober in 50 deutschen Städten. Das nur mal so einfach zur Erinnerung. Genau, also diese am 28. März diese Demonstration waren auch mit Teilen der Gewerkschaften, mit verschiedenen anderen Akteuren. Und es gab eben viele Protestaktionen, die wir gemacht haben. Klar ist aber, dass diese Occupy-Bewegung in den USA dieses spontane Moment gebracht hat und diesen symbolischen Raum geöffnet hat, der jetzt eine neue Diskussion ermöglicht. Und Attac agiert mit in dieser Dynamik, so würde ich das sehen.
Ja, ich habe das vorhin, Jürgen, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du gesagt, mit der, wenn jemand mit einer Nazi-Binde nebendran steht, was ich da tun würde, ja? Oder wie ich reagieren würde. Ja, ich würde es abnehmen, würde es runterreißen, ist vollkommen klar.
Würden Sie die Metallfahne runternehmen? Doch, pass auf, Kollege, es geht doch noch
ganz hoch. Wir sind hier oben am Podium, bitte. Wir können bis um 24 Uhr weiter diskutieren, wenn immer einfach reingerufen wird und wenn man ein lauteres Organ hat, hat man nicht dadurch das Recht, einfach auch reinzurufen. Das ist eine Gesprächsdiskussion, die wir hier brauchen, die Ruhe und auch Regeln voraussetzt. Wir haben hier Regeln aufgesetzt. Wir können leider nicht die ständig brechen, weil sonst müssen wir bis morgen diskutieren. Wir wollen in Ruhe und zielgerichtet diskutieren. Jetzt sind die Menschen hier oben dran. Dann geht es wieder Fragen im Publikum. Die können beantwortet werden. Wir können nicht jede Form der Diskussion hier einbeziehen. Das ist leider so. Wir sind alle auch irgendwann müde, wollen nach Hause gehen. Das ist leider Fakt. Wir sind Menschen, keine Maschinen. Aber wie gesagt, man kann diese Diskussion jederzeit weiter diskutieren.
Also ich glaube, habe ich nicht verstanden, wenn jemand zu mir sagt, nimm die IG Metallfahne runter, wenn ich mich da verhalte. Ja? Also ich muss erst mal sagen, wie gesagt, dass wir diese Occupy-Bewegung und sie wollen erstmal ihre Probleme verdeckt haben, beziehungsweise dass wir uns in den Problemen verdeckt haben, das respektiere ich. Das ist erstmal Fakt, das ist meine Position. Das ist aber auch von der IG Metall durchaus nicht nur meine Position. So, das andere ist, und ich glaube, da muss man ein bisschen Vertrauen in die Bewegung haben. Man muss eben auch ganz nah dran sein, wenn sich dort was entwickelt, wenn da irgendwie wirklich Nazis sich untertummeln. Ja, mein Gott, man kann mit Nazis nicht für eine bessere Welt kämpfen. Das geht gar nicht. Dann müssen wir rein und müssen wir unterstützen. Ja? Also ich will damit nur sagen, euch alle ermutigen, lasst uns da gemeinsam mit denen diskutieren. Und ich glaube, man sieht das ja auch, wie ihr da drauf seid und wie ihr darauf reagiert. Wenn bei euch sich Nazis unterwandern, dann werdet ihr die schon eliminieren. Eliminieren die Frauen.
Wir
verstanden, wir haben es verstanden.
Ja, auch noch mal sagen, das ZDF ist ja weg. So, das andere ist, ist, sagt man, die Gewerkschaften müssen mit der Mehrheit stärker sozialen Bewegungen etc. hingehen. Ich kann natürlich als erstes mal nur von der IG Metall reden. Und wir diskutieren schon wirklich seit Jahren jetzt über soziale Bewegungen, wo wir mit unterstützt, wo wir selber mit inszenieren, wo wir sagen, das ist unser Thema, das müssen wir auf die Straße tragen. Also wir werden das weiterhin stärker verfolgen und werden da auch wieder mehr mit sozialen Bewegungen arbeiten.
So, danke dafür. Wir wollen jetzt wieder ins Publikum gehen. Jetzt können nochmal Fragen gestellt werden. Das ist die zweite Runde. Wir sind auch schon, wir nähern uns 9:30 so langsam. Olaf nimmt die Fragen entgegen. 5 bitte wieder und dann geht es wieder zurück ins Podium.
Ja, also ich sehe das mit den Fahnen entspannt selber. Ich kann meine Verdi-Fahne auch zu Hause lassen, auch wenn ich gerne darüber erzähle, was im Betrieb los ist. Aber ich habe heute mit Kolleginnen von Verdi gesprochen, die im Sozial- und Gesundheitswesen schon sehr lange im Betrieb aktiv sind. Und die haben gesagt, die haben das nicht so locker genommen. Und ich gehe jetzt da nochmal drauf zurück, weil es, glaube ich, nicht nur auf eine reine Symbolgeschichte, sondern auch noch auf eine gewisse inhaltliche Frage verweist. Weil die nämlich gesagt haben, die Fahnen, was das für sie bedeutet, das ist, dass sie sich gemeinsam wehren. Das bedeutet, dass sie haben die Fahnen nicht irgendwie zum Dasitzen und wie so ein Schützenverein irgendwie seine Identität pflegen für nichts und wieder nichts, sondern es ist, das drückt aus, dass sie gemeinsam was machen, dass sie in gemeinsamer Aktion solidarisch Verbesserungen durchsetzen. Und bis dahin, dass es darum geht, in eine andere Gesellschaft. Und ich glaube, das ist der Punkt. Das ist dann der Punkt, wenn Individualismus nicht bedeutet, okay, ich denke nach, ich will keine vorgefertigten Rezepte, ich suche mir selber etwas, sondern wenn das ist ein Individualismus, den ich unterstütze, voll und ganz, sondern wenn Individualismus bedeutet, jeder für sich, wenn Individualismus bedeutet, wir verzichten darauf, uns in irgendeiner Form zusammenzuschließen, weil das ist letztlich genau das, was Regierungen und Kapital, was die letztlich wollen, wie wir wehrlos sind. So können wir uns gemeinsam nicht. Die Frage ist, inwiefern interessiert sich Occupy dafür, wie aus dem individuellen Suchen etwas werden kann, wo man gemeinsam was verändert?
Ja, vielleicht noch mal dazu, was hier gerade passiert ist. Also der Konflikt, den wir hatten, nur mal ganz kurz. Ich glaube, es geht vielleicht... kommt das manchmal so vor, dass was erreicht worden ist, geschmälert wird. Also durch das, was hier neu ist, wird das, was ihr erreicht habt, mit dem, was ihr gemacht habt, glaube ich nicht, soll nicht geschmälert werden. Das ist was anderes im Moment. Und vielleicht muss man das ein bisschen vielleicht auch mal so betrachten. Das andere ist, es geht hier, glaube ich, auch, ich finde das jedenfalls wesentlich, um Herrschaftsverhältnisse. Wenn wir darüber reden, dann gibt es auch hier im Haus Herrschaftsverhältnisse. Und es gibt auch in anderen Organisationen Herrschaftsverhältnisse. Und wenn keine Fahnen gewollt werden, dann hat das möglicherweise auch was damit zu tun, dass man Herrschaftsverhältnisse erstmal in Frage stellt. Ja? Und insofern finde ich das sehr richtig.
Also ich habe die Versammlung heute so verstanden, dass es eigentlich um eine Bewegung geht. Und zwar auch um eine Bewegung, die international ist. Und ich habe es satt wie diesen Ahnen. Ich kann auch ein Transparent mittragen, da steht drauf, Kapitalismus zerschlagen. Ich kann alles Mögliche artikulieren, aber ich muss es jetzt nicht über die Fahnen alles runterbrechen. Also das irgendwie langweilt mich das. Also ich würde mal ein bisschen... Also mich hat es ja gefreut, von der arabischen Revolution angefangen bis zu der Bewegung in Chile, Israel, USA. Und da habe ich mir gedacht, wann kommst du denn endlich hierher? Jetzt haben wir es mit in Frankfurt. Und es würde mich interessieren, wie man da eigentlich, ob es internationale Kontakte gibt, ob man da sich zusammentut, ob man größer wird, ja, ob mit oder ohne Fahnen, völlig wurscht. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr gute Kontakte da? Tut man sich da zusammen? Kann man vielleicht auch mal hier eine Versammlung machen, wo auch jemand aus Chile und so weiter auch noch dazu kommt und was erzählt von mir aus, über den seine Fahnen oder was auch immer. Also jedenfalls interessiert mich, dass das die Bewegung weiterkommt, sich zusammentut, demokratisch ist und nicht irgendwelche Leute versuchen, eine bestimmte Meinung aufzuoperieren. Und um sich dagegen zu wappnen, ist besser, man hat erstmal gar keinen Plan, als man rennt immer hinter bestimmten hinterher, wenn das die anderen gar nicht wollen. Dann benutzt jeder seinen eigenen Kopf und engagiert sich und tut sich mit anderen zusammen. Das fände ich schon sehr, sehr viel.
So, ich sehe. Danke, Jürgen. Ich habe auch Augen. Du bist anständig. Ja. Ich glaube nicht.
Alles andere super. Nikolaus Mikulaschek, mein Name. Ja, ich denke, wir haben heute ein anderes Thema, als um interne Organisationen zu sprechen. Vielen Dank, dass ich hier was sagen darf. Ich gehöre nämlich keiner der Bewegung an und deshalb fällt es mir nicht ganz einfach, so was zu sagen, aber ich freue mich trotzdem. Zum einen denke ich, dass bei allen Abgrenzungen, die wir auch haben, uns ein Thema am Herzen liegen sollte, und das ist das Thema, wie es weitergeht mit der Bewegung. Was soll am Ende dabei rauskommen? Und ich würde mir wünschen, dass ich, wenn auch keine inhaltliche Antwort, zumindest eine Perspektive aufgezeigt bekomme, was erreicht werden kann, wie es erreicht werden kann, wenn diese Bewegung Erfolg hat. Dankeschön.
Mein Name ist Jean-Gilles Tachouop. Würdiger Kameruner, ich habe eine Frage. Gibt es jemanden hier im Raum, der mit der jetzigen Situation, sagen wir mal, unserer kapitalistischen Demokratie zufrieden ist? Gibt es einen? Ich glaube keinen. Also, wenn keinen gibt, warum streiten wir? Ich gehe davon aus, dass der Bankier, der da oben sitzt und wir glauben, dass er zufrieden ist und er im Inneren zittert, weil er selber fühlt und sieht, dass die Banken umkippt und dass er auch keine Arbeit hat, ist genau in derselben Situation wie der Junkie, der auf die Straße verzweifelt läuft, weil er keinen Ausweg mehr findet, ärgert sich und möchte an Veränderung, weiß aber nicht, wie er zu dieser Veränderung kommt. Also, meine Frage, wenn wir alle dasselbe Schicksal haben und hier gekommen sind, warum konzentrieren wir uns nicht auf die Frage zum Beispiel, da Kapitalismus versagt hat, welche Lösungsmöglichkeiten gäbe es, falls dieser Kapitalismus nicht mehr existiert? Dankeschön.
Dürfte ich noch ganz kurz auf die Entscheidungsfindungsfrage von vorhin eingehen. Ich habe das Gefühl, dass der eine Herr mit der Brille nicht ganz zufrieden war mit der Antwort noch, beziehungsweise noch vermisst. Also es ist schwer jetzt genau zu erklären, wie, wo, welche Entscheidungen genau getroffen werden, weil wie gesagt, die Strukturen gerade erst entstehen, auch die Arbeitsgruppenstrukturen. Aber bis jetzt ist es so, dass vor allem die inhaltlichen und eher debattierwürdigen politisch angehauchten Sachen in den großen Plenars öffentlich debattiert werden. Und in den Arbeitsgruppen wird vor allem Infrastrukturelles und Infrastrukturelles gemacht. Also Demo-Anmeldungen, Pressemitteilungen, Medien und so weiter und so fort. Es gibt aber auf jeden Fall die Möglichkeit für alle Interessierten über eine E-Mail an info oder presse@occupyfrankfurt.de offene Aufgaben zugewiesen zu bekommen. Zum Beispiel Übersetzungsaufgaben. Wir brauchen Leute, die was ins Englische, Deutsche, Italienische, Spanische übersetzen, für andere, die das auch mitlesen wollen. All diese Sachen, da kann man am Camp beim Infozelt anfragen oder beim Küchenzelt oder eben online sich an die Leute wenden. Allerdings, natürlich, den ersten Schritt müsst ihr machen, wir werden euch nicht zu Hause abholen, aber normalerweise wird keiner, der im Camp ankommt und sagt, ich will helfen, auch so wieder heimgeschickt. Also, dass das klar ist. So, dann, der Norbert hatte was gesagt zu dieser Verdi-Geschichte mit den Damen, die da irgendwie die Verdi-Fahne ja auch inhaltlich sehen und sich quasi dahinter irgendwie vereinen wollen oder es gut finden, als Allgemeinplatz den hinzustellen, weil Verdi ja inhaltlich auch für was steht. Das ist natürlich wahr, nur genauso ist es ein Problem, wenn man jetzt auf den DGB zurückgeht und was jetzt die Bewegung und diesen Nicht-Fahnen-Akzeptanz angeht. Der DGB steht ja auch inhaltlich für was. Ja? Und das war jetzt die letzten 50, 60 Jahre äußerst reformistischer Natur. Diese reformistischen Geschichten sind aber eine Minimalforderung auf diesem Camp. Und mit diesen DGB-Fahnen nimmt man natürlich auch den revolutionären Forderungen die Kraft. Weil was ist dann das andere? Der DGB, da muss ich mit einer roten Flagge mit einem Kommunisten irgendwie rummarschieren. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Also ich habe keinen Bock, mich irgendwie radikaler positionieren zu müssen als eine andere Flagge und dann irgendwie eine Flagge zu nehmen, die gar nicht dem entspricht, was ich sagen will. Und zwar Inhalte. So, so viel dazu. Das andere ist aber, du hattest gefragt, Individualismus und du hast das Gefühl, dass da eben jeder für sich mehr und wie will man das quasi in der Masse, wenn ich es richtig verstanden habe, wie will man das dann transportieren, wie will man da gemeinsame Inhalte finden und so. Und da glaube ich, muss man sehen, dass vieles, was auf dem Camp entsteht oder diskutiert wird und auch online weiter diskutiert wird, auf der Homepage, über Facebook-Gruppen, über die Arbeitsgruppen und so weiter, dass das sehr nahe an diesem sogenannten Schwarmverhalten ist vom Internet. Das heißt, Menschen können eine Idee vorschlagen, nur wenn diese Idee keine Anhänger findet und keine Fürsprecher, dann versandet die auf dem Camp einfach im Nichts. Ja, es haben sich auch Arbeitsgruppen gegründet zu ganz spezifischen Themen. Nach 2 Tagen wusste keiner, wer in dieser Arbeitsgruppe arbeitet, weil da gab es halt keine Leute, die mitmachen wollten. Und so strukturiert sich eigentlich das Camp. Wenn du jetzt kommst und sagst, ich habe eine Idee, ich würde gerne das und das machen, genauso Olaf vor 2 Wochen oder wann das war mit der Veranstaltung hier oder andere Sachen, da finden sich Leute, die mitmachen wollen. Und so wächst diese Idee und so entsteht eben dieser Gedanke, der sich eben ausbreitet, wo wir sagen, da hat das Wort die Macht und die Aktion, die dem Wort folgt, lebt jemandem was vor. Ich kann mich aufs Camp stellen und sagen, ich will in Deutschland fahren für alle. Ja, wenn die keiner schwingt und keiner trägt, ja, dann ist meine Idee einfach für den Arsch. Und genau das passiert, ja, aber Moment, genau das passiert, wenn man die Möglichkeit hat, auf gleicher Augenhöhe zu diskutieren, Meinungen auszutauschen und Ideen zu verfolgen oder eben nicht. In dem Moment, in dem es da Absprachen gibt oder in dem Moment, in dem Menschen versuchen, manipulativ auf dieses basisdemokratische Plenum einzuwirken, machen die alles kaputt. Denn auch wenn die zu viert und zu fünft eine Idee pushen, ja, wenn sie nicht den Konsens der Allgemeinheit hinter sich hat, wird diese Idee einfach im Nichts verhungern. Und so läuft es bis jetzt. Und ich denke, wenn es so weiterläuft, werden sich die guten Ideen über kurz oder lang auch herauskristallisieren. Weil immer mehr Leute werden sich dahinter vereinen und diese Idee weitertransportieren. Wie gesagt, bis jetzt lief es so. Das ist ans Internet auch angelehnt, wie sich da über anonyme Strukturen Ideen weiterverbreiten. Und im Camp läuft es. Also so viel dazu als Information. Und dann noch, die Dame hatte was zu Kontakte und Vernetzung gefragt. Das war da hinten irgendwo, ich weiß nicht mehr. Genau, da kann ich jetzt als Information rausgeben. Also wir sind jetzt gerade dabei, uns sowohl bundesweit als auch global zu vernetzen. Was auch ein ziemliches Durcheinander ist, weil es auf verschiedenen Ebenen läuft. Über sogenannte Internet Relay Chats, die abhörsicher sind. Es läuft über Facebook, es läuft über Twitter und es läuft auch quasi über Telefone und Pamphlete, die man online austauscht oder einfach, wie gesagt, am Telefon oder vor Ort. Das heißt, da bilden sich gerade Strukturen. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil man gerade erst seit 3 Wochen dabei ist, das aufzubauen und zu organisieren. Was bis jetzt definitiv noch nicht in Sicht ist, das sage ich mal dazu, weil es bei der Zeit irgendwie gestern im Artikel anders irgendwie komputiert wurde. Also es gab bis jetzt wieder Bestrebungen, das Ganze ähnlich wie bei Attac zum Beispiel eher zu institutionalisieren unter einem neuen Namen mit einem Verein. Noch gab es große Bestrebungen, da sowas wie eine neue Partei zu machen oder so. Also bis jetzt ist es auf der Straße, es ist auf den Camps, es ist online. und wir müssen gucken, wie es weitergeht. Ich persönlich bin der Meinung, als Abschluss vielleicht, das ist aber keine Camp-Meinung, dass man eine globale Veränderung wirklich nur noch bewirken kann, wenn man auf allen Ebenen miteinander kommuniziert und agiert. Das heißt nicht nur APO, das heißt für mich auch in den Institutionen, an den Unis, das heißt für mich tatsächlich auch in den Parteien. Wenn wir es nicht schaffen, unsere Inhalte auch bei den Parteien irgendwie an die Frau und an den Mann zu bringen, dann müssen wir komplett am Parlament vorbei und das wird hart. Und sehen zum Beispiel die Studiengebühren. In Hessen wurden die über starken Druck auf das Parlament und auf die Wahlentscheidung der Bevölkerung quasi wieder abgeschafft. Und ich glaube, so ähnlich kann man es auch mit größeren Sachen. Wenn es der oder das Kapital ist, kann auch funktionieren. Nur wir müssen uns hinter die Idee stellen und die guten Ideen auf gleicher Augenhöhe immer nach vorne bringen und pushen, pushen, pushen. Und vor allem dürfen wir nicht aufhören, drüber zu reden. Denn wir haben jetzt endlich wieder angefangen, in den Medien diesen Gedanken zu verbreiten. Und das müssen wir aufrechterhalten. Sonst labern wir wieder für nichts hier drin.
Ja, mir liegen zwei Sachen noch am Herzen, und zwar ist das eine mein Plädoyer für Geduld. Also ich bin absolut dagegen, so schnell und zack, zack, das geht einfach nicht. Und auch wenn diese Bewegung oder alle Bewegungen, die irgendwas erreichen wollen, alle Gewerkschaften, was auch immer, also so diese Schnelligkeit da drin, ich glaube, das kann auch viel kaputt machen. Das ist das eine. Und also ich merke, sobald bei uns versucht wird, irgendwie da Schnelligkeit reinzubringen, werden die Sachen schwammig, und ich glaube, man braucht einfach ein bisschen Geduld, auch aufgrund der Kräfteverteilung. Und das Zweite habe ich gerade vergessen.
Ja. Jetzt, welche Frage war jetzt da oben? Entschuldigung.
Nein, eigentlich nicht. Wir machen jetzt noch gerade, denke ich, eine Abschlussrunde. Okay. Wir sind jetzt bei 9:30 und deshalb noch mal die Eindrücke.
Die Frage nach der Perspektive war
noch. Ich habe auch noch Fragen.
Also wir können leider sonst alle Fragen beantworten.
Auch wir können auch gleich im Anschluss nochmal Fragen beantworten. Die Perspektive der Bewegung. Ich denke aber, da hat der Timo auch schon einiges gesagt und die Jule, dass es jetzt darum geht, langsam damit anzufangen. Es werden Strukturen in diesem Camp aufgebaut. Man fängt an, vorsichtig strukturiert zu arbeiten. Man will auch keinen überfallen. Und ich bin da jetzt schon, ich habe da andere Informationen. Es wird jetzt für Freitag Grußworte geben, wenn nicht sogar Live-Einspielungen auf der Demo aus Oakland, aus Griechenland, aus Spanien. Da sind wir heiß dabei, aber wir haben auch nur technische, ich habe ein Identitätsproblem, wie ihr gerade feststellt. Da werden natürlich auch Sachen laufen, die wir versuchen, ich kann es nicht anders, die wir als Occupier versuchen umzusetzen auf der Demo, und wir wollen mal schauen, ob es auch funktioniert. Die internationale Vernetzung wird weitergehen, aber ob es danach eine Partei, ein Verein oder sonst was geben wird, lasst uns doch erstmal anfangen. Wir sind gerade in der dritten Woche, wo wir in der Öffentlichkeit stehen, und wir wissen noch nicht, ob wir das Camp über den Winter bringen. Dieses Camp fängt gerade an, sich winterfest zu machen. Europaletten, vereinigt euch. Wir brauchen Europaletten, Vinylbögen, die dann dort rumgemacht werden, damit die Camper auch bei diesem Wetter weitercampen können. Ich denke, das ist erstmal genug zu den Perspektiven.
Nein,
und
also okay. Also ich für mich kann sagen, dass ich bestimmte Visionen in diesem Camp gerade schon versuche zu leben. Also das ist zum Beispiel gegenseitiges Zuhören, das ist gegenseitiger Respekt, wo ich finde, doch, das klingt banal, aber ich finde, das ist was sehr, sehr Krasses, was verloren gegangen ist, auch in einer solchen Gesellschaft. Ganz ehrlich, also sich gegenseitig wieder normal zuzuhören, ohne diese ganzen Images, ohne den Gedanken in und out und cool und nicht cool und wichtig und einfach mal wieder zusammenzukommen. Wir haben hier in dieser Stadt, das ist mein persönliches Problem, keinen Raum, in dem wir uns wirklich bewegen können im Winter, ohne gleich zum Beispiel in irgendeine Gewerkschaftsjugend einzutreten, ohne Eintritt zu zahlen, ohne irgendwie sich besonders kleiden zu müssen. Und ja, und ich möchte... Hört man mich nicht? Oder? Okay. Okay. Ja. Ja. Ja, es lenkt, also es ist, ja gut, also ich, diese ganzen Forderungen und Inhalte, die sind in 3 Wochen einfach wahnsinnig schwer, bei 200 Leuten, die da rein und ausgehen, wenn nicht sogar mehr, auf den Konsens zu bringen. Ich habe mit Tino vorhin schon geredet, aber kenne ihn kaum, obwohl wir beide einfach von Anfang an dabei sind, ja. Gut, das klingt jetzt irgendwie witzig, es ist aber so, und ich diskutiere mir den Kopf blutig irgendwie, wie sagt man das nicht, Kopf, weiß nicht, kaputt in diesem Camp und für mich ist da schon ganz viel erreicht und auch wenn es erstmal nur der gegenseitige Aufklärungsaspekt ist, es ist doch was ganz Großes erstmal, lasst uns das doch erstmal würdigen und dann irgendwie gucken, wie geht's weiter, wie kann es weitergehen. Wir planen, wir machen Aktionen, wir machen Theateraktionen, wir haben bisher Flashmobs gemacht gegen Nahrungsspekulation. Es ist nicht so, dass bei uns inhaltlich überhaupt nichts passiert. Wir haben Diskussionsgruppen zu allen möglichen verschiedenen Themen, wo jeder dazukommen kann, wo man sich selber erstmal versucht, über den Wissensstand, den der eine oder der andere hat, aufzuklären und zu gucken, was wissen wir überhaupt nicht. Diese Intransparenz, unter der man ja schon irgendwie leidet, wird irgendwie versucht, so ein bisschen zu durchleuchten. Ich finde das erstmal was ganz Großartiges und ich sehe es nicht, wie nach 3 Wochen, wo auch so viel anderes auch noch eine Rolle spielt, wie Organisation, Infrastruktur, Geld, wie man da jetzt so ganz schnell mal sagen soll, ich will, dass die Welt in 5 Jahren so und so und so und so läuft. Und ganz kurz, du stellst diese Frage und hörst mir gerade zu, ich bin nicht respektlos.
Sehr stark gelebt wird. Wir machen jetzt tatsächlich diese Abschlussrunde weiter, weil wir sind schon seit 2,5 Stunden hier. Ich möchte nicht, dass diese Diskussion so lange läuft, dass die Leute heimgehen, weil sie müde sind. Wir diskutieren jetzt hier noch zu Ende. Wir haben die Schlussstatements und dann können wir immer noch in einem kleinen Kreis für die, die interessiert sind und weiter diskutieren wollen, hier bleiben und einfach bei dem Getränk weiter diskutieren. Bitte, Alexis.
Ja, also was Strategie angeht und Konflikte. Klar, wir haben in der Bundesrepublik eine ganz andere Situation als in Spanien, Israel, Griechenland, wo durch den Druck der Bewegung ganz andere Möglichkeiten sind zu manövrieren und auf politische Institutionen Druck auszuüben. Letztendlich muss man ehrlicherweise sagen, dass hier nur die allerkleinsten Ausläufer der globalen Bewegungswelle letztendlich angekommen sind in der Bundesrepublik. Auch eine ganz andere Situation als in den USA, wo tatsächlich der politische Diskurs massiv verschoben wurde durch die Occupy-Bewegung weg von diesen Proto-Faschisten der Tea Party hin zu einer durchaus kapitalismuskritischen öffentlichen Debatte. Also in dieser Situation sind wir sicherlich nicht. Das heißt, dass ich glaube, dass man auf der einen Seite an sehr konkreten Punkten zuspitzen muss und versuchen muss, Konflikte zu entfachen, zu entfalten, sowohl auf lokaler Ebene als auch auf Bundesebene. Was es sein könnte, also so eine konkrete Kampagne, die von Tax natürlich schon Ewigkeit gibt, ist klar Finanztransaktionssteuer. Es gibt Leute, die sich mit Vermögensabgabe europäisch koordiniert beschäftigen. Ich habe die Hoffnung, dass daraus tatsächlich sich eine Kampagne entwickelt, wo man versuchen kann, konkret was in öffentliche Institutionen hineinzutragen. Jetzt am kommenden Samstag, am 12.11., wird es diese große Umzingelungsaktion in Frankfurt und Berlin geben, fokussiert auf die Banken, dass man diese zerlegen muss, schrumpfen muss, in die öffentliche Hand holen muss. Das ist sicherlich eine wichtige Zuspitzung. Und klar, es geht darum, an bestimmten Linien langfristige Visionen zu entwickeln, zu debattieren. In Berlin hatten wir im Mai, war es glaube ich, einen großen Kongress zum Thema jenseits des Wachstums, also wie kann eine sozial-ökologische Transformation aussehen. Also hier wurde ja so ein langer Ball sozusagen gespielt und eine Debatte geführt. Genau, solche Dinge sind, glaube ich, nötig und notwendig. Ja, ich habe allerdings durchaus auf der einen Seite die Befürchtung, allerdings auch die Hoffnung, dass diese Krisendynamik uns im nächsten Frühjahr durchaus noch vor Situationen stellen wird, wo man durchaus schnell punktuell reagieren muss. Ich habe die Hoffnung, dass auch in der Taktikdiskussion in den nächsten Wochen ein bisschen in diese Richtung gehen, dass man da irgendwie bereit ist, wenn die Krise sich noch weiter zuspitzt. Soweit von mir.
Ja, zu der Gewerkschaftsjugend. Also ich kann nur sagen, dass wir als Gewerkschaftsjugend auch auf andere, also nicht nur die IG Metall-Jugend, sondern alle Einzelgewerkschaften die Diskussion aber darüber führen sollten, um damit auch Diskussionen hineinzutragen, stärker hereinzutragen. Ich finde es wichtig, dass er diesen Charakter der Aufklärung auch weiter betreibt, dass der unheimlich wichtig ist. Natürlich muss man immer aufpassen, dass keine verkürzte Kapitalismuskritik entsteht und Sündenbock-Syndrom, weil das wisst ihr alle selber. Ja? So, und ich denke auch, man muss auch aufpassen, dass man nicht mit vorgefertigten Meinungen immer irgendwo hinkommt. Ja? Also auch diesen Prozess, dieses Laufen lassen, müssen wir uns auch mal ein bisschen Geduld haben, vor allem als Gewerkschaften, weil wir sind ja in der Tradition, natürlich, es liegt ja an unserem System, dass es in der Tradition liegt, dass die Gewerkschaften oft gleich eine Meinung haben. Ja, ein Gewerkschaftssekretär weiß in der Regel alles. Der kann über alles reden, ohne und blablabla. So, das war jetzt ein bisschen Selbstkritik. Ich wollte mit dir nur sagen, dass wir immer gleich mit Antworten parat sind und wir da einfach auch ein bisschen innehalten müssen. Ich finde, mit dieser Veranstaltung ist der erste Schritt getan und ich finde, so eine Veranstaltung sollte unbedingt ein Update bekommen. Wir haben heute gesehen, wo die Kritikpunkte sind. So, es ist gut, dass sie auch nach oben gerutscht sind, man hat es gesehen, man muss weiter mitarbeiten, ihr müsst euch beschäftigen mit unseren Fahnen, wir müssen uns beschäftigen mit dem, was ihr macht und da müssen wir und diesen Weg müssen wir einfach weitergehen. Und ich denke, für mich hat die Veranstaltung viel gebracht und wünsche mir weitere Veranstaltungen.
Ja, danke nochmal, Erich, dass du diese Worte gewählt hast. Ich glaube, da ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich wiederhole es nochmal. Das ist in Deutschland die erste Veranstaltung dieser Art und es war von mir motiviert, einen Brückenschlag zu bekommen, damit beide Seiten aufeinander zugehen. Wir haben die Empfindlichkeiten von einigen Gewerkschaftern gehört, die unbedingt mit einer Fahne demonstrieren wollen. Wir haben aber auch von anderen Gewerkschaftern gehört, die gesagt haben, ne, das ist mir egal, mir geht es um den Inhalt und da brauche ich das nicht. Und wir haben die Empfindlichkeiten heute gehört. Ich habe gelernt, in Bündnissen zu arbeiten und wenn in Bündnissen ein Konsens herrscht, dann ordne ich mich dem unter und möchte euch alle einladen, am 11. zur Occupy-Demo natürlich zu kommen und ganz besonders die Gewerkschafter, die heute hier sind, dass sie am 12. auf der Demo mitgehen. Gemeinsam mit ATTAC ruft die DGB-Jugend Frankfurt und die DGB-Region auf, an dieser Demonstration teilzunehmen. Und ich bin ganz ehrlich, ich erwarte von euch, die es kritisiert haben, Tausende von Gewerkschaftsfahnen. Dankeschön.